Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung Bigmo. Denn wir alle wissen, mit Fahrrädern ist das wie mit Backenzähnen. Irgendwas ist immer. Egal ob Sturz, Diebstahl oder wenn ihr euer Fahrrad mit dem Auto überfahrt, Bigmo steht schützend an eurer Seite. Ihr findet flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen und auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad bekommt ihr sogar 50% Rabatt. Ebenfalls mitversichert sind Ausrüstung und Zubehör sowie euer Fahrrad auf Reisen. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. Bigmo, das ist BIKMO und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Giro d'Italia Edition von Radio RTW. Was bisher geschah? Jonas Vingegaard ist endlich pretty in pink. UAEs Etappensieg-Konto dank Jonathan Navarez voller als die vollgepissten Trinkflaschen von Viktor Campanaz sowie Max Walscheids Schnauze nach Etappe 15. Der 2 Meter große Zeitverspezialist wirft den Kameramotorrädern mehr Verzerrungen vor als im Gesicht von Tim Rex und geht mit seinem Post-Race-Interview viraler als eine Erkältung am Morgen vom Zeitfahren. Es gibt also einiges zu besprechen, so viel, dass ich die 5 Etappen bei den 4 Tagen von Dünkirchen als völlig logische Radsport-Eigenart ignoriere werde und ausschließlich auf Kim Heiduks stabile Leistungen und einen 6. Rang im GC hinweisen werde. Außerdem ausgefahren die Vuelta Burgos der Damen, Yara Kastelein fährt als Erste rein und zeigt Evita, welche Music in den Niederlanden gespielt wird. Und bevor meine Wortspiele noch schlechter werden, wechsle ich lieber zu einer Fanzuschrift, die dir, Max, gewidmet und zu gut ist, um nicht verlesen zu werden. Wenn das Neuwieder Abschleppseil sich beim Giro an die Spitze setzt, verschiebt sich die Erdachse. Seine Performance als Edelanfahrer für Jonathan Milan ist gelebter Denkmalschutz für den Sprintzug. Mit der Statur eines Kleiderschranks reißt er ein Windschattenvakuum auf, in dem Milan bequem Espresso trinken könnte. Wenn Max Walscheid über den schlechten Asphalt von Neapel brettert, flickt sich das Schlagloch von selbst aus purem Respekt vor seinen Wattwerten. So, reicht. Jetzt legen wir los. Mein Name ist Richard Weinsheimer und mir gegenüber sitzen wie immer
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
So, ihr Mäuse. Dritte Ausgabe Giro d'Italia. Ich bin froh, Max, dass du uns noch so quietschfidel gegenüber sitzt, nachdem du ja jetzt der umstrittenste Mann beim Giro d'Italia bist. Mensch, hör mal, was hast du denn da? Wolltest du ein bisschen Werbung für einen Podcast machen?
Was soll ich sagen? Wenn man schon mal 90 Minuten mit Hajo Seppelt verbracht hat, dann kann ein Anders Mielke am Eurosport-Mikrofon nicht mehr schrecken.
Junge, ey, also ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon eigentlich ein ganzes Leben, also zumindest ich dich. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das ja dann immer ganz geil, weil man sieht ja bei so einem, also du hast immer so eine, wenn du so ernst und auch ehrlich wütend bist, dann habe ich auch immer ein bisschen Angst vor dir. Und ich glaube, so Anders Mielke hatte dieses Jahr schon zweimal Angst. Einmal bei dem Mats-Petersen-Interview nach Paris-Roubaix und einmal vor dir nach Etappe 15 beim Giro. Tobi, hast du die Etappe geguckt?
Ich habe es im Nachgang geguckt, aber wo du es gerade sagst, wenn der Max in so einer Rage ist, das erinnert mich an das allererste Rennen 2015. Da warst du nicht dabei, Richard, aber das war irgendwo, ich glaube, Dorpen-Omlop-Rübchen oder so. Und der Walscheid war da als U23 deutscher Meister, voller Ambitionen, und wir als Team haben komplett reingeschissen. Und Max war halt nach dem Rennen, war der genauso angepisst und hat so eine Ansage gemacht, wie es sein kann und was wir für eine Bumstruppe sind und so. Und er wusste halt nicht, keine Ahnung, ich lag in einem Massensturz drin und wir haben halt irgendwie so auf 6 Kilometern vom Rennen haben wir halt 4 Fahrer durch Sturzdefekt und was weiß ich verloren. Und mit einem Materialwagen nie wieder das Feld gesehen. Aber da muss ich mich gerade erinnern, da war der Max auch richtig. Da war er wie in dem Interview beim Giro jetzt. Ja.
Ja, das ist aber auch geil, weil Max, ich finde das, also ich fand das Interview beim Giro jetzt, soll ich einfach mal ganz kurz zusammenfassen, worum es ging? Für alle Leute, die es nicht gesehen haben, ich würd sagen, das mache ich mal ganz kurz. Also Etappe 15 war eine vermeintliche Sprintetappe, die Spitzengruppe ist durchgekommen, obwohl sich hinten so zwischen 30 und 35, 40 Mann im Nachfahren verraucht haben. Die vierköpfige Spitzengruppe hat auf der knapp 200 Kilometer langen Etappe einen 51er Streifen, glaube ich, hingelegt. Und es gab danach einige Stimmen, unter anderem die von dem uns zugeschalteten Max Walscheid, dass das nur aufgrund von Windschattenfahren hinter dem Kameramotorrad zustande gekommen sein kann. Genau, und da hat Anders Mielke, der dänische Eurosport-Kommentator, natürlich ein gutes Händchen bewiesen und dem Richtigen das Mikrofon ins Gesicht gehalten, weil, und das wollte ich gerade eben eigentlich sagen, ich finde es ich bin ja, wie gesagt, auch Remco-Fan und so. Ey, ich find's zu dem Radsport so gut, dass da einfach mal jemand ins Mikrofon das sagt, was er einfach in dem Moment denkt. Weil, ganz ehrlich, immer dieses diplomatische Rumgequatsche, wie zum Beispiel hier von Paul Manier, gut, der ist noch jung, ja, das ist doch langweilig. Sowas wollen wir als Fans doch. Wir wollen doch, dass es danach ein bisschen knallt, dass mal einer eine Meinung raushaut. Also ich fand's herrlich. Ich hab mich richtig gefreut.
Ja, also zu den Umständen, wer dann da was sagt, muss ich dann auch noch kurz erläutern. In der Situation, in der ich dann da vor das Mikro praktisch rolle, trete, wie auch immer, weiß ich ja noch nicht so viel von anderen Leuten. Also natürlich haben wir im Rennen schon miteinander geredet, jetzt auch gerade so die Leadout-Fahrer untereinander, die Sprintzüge. Und da wurde dann schon die Situation, sage ich mal, analysiert. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man dann über die Ziellinie fährt und dann schon mit, zu dem Zeitpunkt, wo man das Interview macht, schon mit 10 anderen Leuten seine Meinung ausgetauscht hat. Insofern war das in der Tat 100% sozusagen aus meiner eigenen Sicht gesprochen, stehe ich aber auch nach Ansicht der Fernsehbilder wirklich weiterhin zu 100% dahinter. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass die Sprinter da ein bisschen in der Zwickmühle sind. Also ich bin ja selber auch schon genug Sprints in meinem Leben selber gefahren, jetzt vermehrt in oder fast ausschließlich in Leadout-Rolle. Aber wenn du als Sprinter was dazu sagst, dann kannst du eigentlich nur verlieren, weil du hast ja faktisch schon an dem Tag in Anführungsstrichen verloren, oder was heißt in Anführungsstrichen, du hast verloren, weil die Spitzengruppe hat gewonnen. Und wenn du dann im Kommentar dazu zu kritisch bist, dann kann man eigentlich fast nur nochmal verlieren, würde ich sagen. Und das ist ja auch der Grund.
Also als schlechter Verlierer mäßig.
Genau. Und selbst das wurde mir auch schon unterstellt, dass es daran läge. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, natürlich würde ich mich freuen, wenn mein Team gewinnt. Aber also es ist ja in Anführungsstrichen, natürlich sind wir 100% Teamsport und ich bin Teamplayer und so weiter. Aber es ist ja in Anführungsstrichen nicht mein eigener Sieg, der da verloren geht. Also insofern.
Ja, du hast ja einen guten Job gemacht. Also das wissen aber die Leute nicht, die das gucken.
Genau, aber ich will damit eigentlich nur sagen, ich würde sogar sagen, also klar, mein eigenes Team ist betroffen und natürlich in erster Linie haben wir selber nicht gewonnen, sondern jemand anders hat gewonnen. Aber die anderen Sprinter-Teams haben ja auch verloren und das ist jetzt nicht mein eigener Sieg, der mir da entrissen wurde. Insofern glaube ich, indem man auch für die Allgemeinheit spricht, ist man da sogar objektiver, als viele Leute denken würden. Und was ich da auch noch, inhaltlich möchte ich da gar nicht mehr so viel zu sagen, weil das habe ich in einem Interview sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch ja auch gemacht. Und wer da Interesse hat, der kann sich das sehr gerne bei TNT Sports oder Eurosport Deutschland bei Instagram alles angucken. Ist ja sehr leicht zugänglich. Aber was ich nochmal sagen möchte, ist, dass ich die Sache an sich im Radsport für ziemlich problematisch halte aktuell. Und dass ich auch wirklich der Meinung bin, dass man das auch dann offen besprechen muss, damit sich Dinge ändern, wie zum Beispiel ein ganz klares Regelwerk, was das angeht. Also Abstände von Begleitmotorrädern, könnte man zum Beispiel an Lasersysteme denken oder ähnliches, oder dass man klare Regeln einführt, nur noch aus der Perspektive filmen und nicht mehr von vorne, sind jetzt nur Gedankenanstöße. Aber das muss man meiner Meinung nach auch dann irgendwo mal öffentlich austragen, weil das ist jetzt nicht das erste Rennen, das Begleitmotorräder Windschatten gespendet haben.
Nee, also es kommt ja immer wieder vor. Ich würde sagen, diesmal ist es jetzt das erste Mal so, dass es... Ja, also das ist jetzt... Ich habe mich natürlich schon gefragt, okay, Max, warum gibst du dieses Interview? Weil ich sag dir das ganz ehrlich, wäre da viel zu konfliktscheu für gewesen. Weil ich meine, in dem Moment, wo du das halt sagst, musste ja schon klar sein, dass da auch ordentlich Gegenwind kommt.
Dass der Torhüter vorbeikommt. Ja, dass der Torhüter vorbeikommt und dem Max auf die Schnauze haut.
Ja, da hätte ich auch Angst vor.
War wirklich einer meiner Kindheitsradsporthelden, Torhüter. Wer es nicht weiß, ist der aktuelle Teamchef vom UNO-X-Team.
Ja gut, aber was ich halt gut von dir fand, war, Max, das wurde natürlich aus den meisten Reels, die dann genommen worden sind, so ein bisschen rausgeschnitten, was ja auch klar ist. Du hast ja gesagt, dass du die sportliche Leistung der Spitzengruppe damit, also jeder, der in der Spitzengruppe ist, macht das ja. Also es ist ja nicht die Schuld der Spitzengruppe.
Genau, würde ich...
Wenn du als Sportler halt da vorne bist und halt, also die haben ja trotzdem eine krasse Performance geliefert, da vorne die vier Fahrer. Und ich sag dir das ganz ehrlich, wenn da halt so ein Kameramotorrad direkt vor deiner Nase rumfährt die ganze Zeit, dann fährst du natürlich dahinter. Also da bist ja jetzt niemand in der Situation so sportlich, dass er sagt, oh, da ist Windschatten, nee, da fahre ich jetzt nicht dahinter, ist ja Quatsch.
Natürlich, natürlich, was du ja in der Verfolgungsarbeit auch machst, also das muss man ja ganz klar so sagen, also sobald ein Motorrad auch nur halbwegs vor einem auftaucht, versucht man da in den Windschatten zu gehen. Vielleicht noch drei Punkte, die über das Interview hinausgehen. Das eine ist, selbst wenn beide Parteien, Spitzengruppe und Peloton, Windschattenspender vor sich hätten, muss man auch sagen, in der Situation macht es die Sache für das Peloton rein physikalisch und rechnerisch schwieriger, die Lücke zu schließen, aus zwei Gründen. Erstens, jetzt mal im Extrem gesprochen, wenn du die Etappe mit 60 km/h Durchschnitt absolvierst, im Vergleich zu 40 km/h, das ist jetzt wie gesagt nur ein Extrembeispiel, dann leuchtet dir ein, dass, ich sag jetzt mal, die verbleibenden 100 Kilometer in weniger Zeit absolviert werden. Das heißt, du hast auch weniger Zeit, die gleich große Lücke zu schließen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du die ganze Zeit 55 km/h fährst, ist es viel schwieriger, nochmal einen draufzulegen und 56 zu fahren, anstatt wenn du die ganze Zeit 45 fährst und auf 46 km/h beschleunigst. Das ist einfach nur, ja, Physik sozusagen. Und dann muss man auch sagen, ich habe mir das Finale dann auch nochmal angeguckt, weil ich wollte natürlich auch verifizieren, was ich dann da vorher zum Zeitpunkt des Interviews sehr, sehr stark angenommen habe. Und zu jeder Einstellung, in der die Spitzengruppe von hinten gefilmt wurde, waren vor der Spitzengruppe mindestens das rote Auto von der Organisation und zwei Motorräder. In jeder einzelnen Einstellung war das das Minimum. Manchmal waren sogar mehr Motorräder. Und dass ein Auto so nah vor der Gruppe herfährt, ist wirklich außergewöhnlich, um es jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Und der letzte Punkt ist, jeder kann das letztendlich bewerten, wie er will. Und wenn es da Gegenwind gibt, kann ich mit leben, weil ich habe mich da jetzt auch in die Öffentlichkeit gestellt, muss ich auch damit klarkommen, dass Leute das kommentieren. Aber trotzdem, wenn man mit weit über 50 km/h Fahrrad fährt, dann ist ein Windschatten von einem Motorrad mit 50 Meter Abstand spürbar. Und da gibt es genug Berechnungen, Analysen und so weiter zu. Da hat dann, weiß nicht, Uni Eindhoven war das, glaube ich, damals, die da mal eine Studie zu gemacht hat. Und das sind Rieseneffekte, die man vielleicht nicht spüren bzw. sich vorstellen kann, wenn man als Hobbyfahrer, selbst wenn man 10.000 Kilometer im Jahr fährt, weil das sind einfach Geschwindigkeiten, die erreicht man alleine nicht. Und das ist noch das Letzte, was ich da sozusagen zu sagen möchte. Und dann kann jeder damit machen, was er will.
Ja, finde ich. Also ich find's total gut, dass das Thema besprochen wird, weil bisher, es gab ja schon häufiger Kommentare zu den Kameramotorrädern, auch insbesondere jetzt in der Klassikersaison einige Male, auch bei der Flandern-Rundfahrt zum Beispiel. Aber
ich glaube,
Tour de Romandie
war auch noch ein relativ extrem Beispiel, oder? Ja. War ich selber nicht am Start, genau. Habe ich nur gelesen.
Genau. Aber dabei war es eben häufig so, dass die Situationen zu kurz waren, um wirklich eine generelle Debatte darüber aufzumachen. Mhm. Also und jetzt in dem Fall hat man halt ja quasi eine Eskalation der ganzen Thematik. Und im Endeffekt ja kann man einfach nur hoffen für alle Beteiligten, dass es da vielleicht irgendwelche Konsequenzen drauf gibt oder irgendwelche Regeln nachfolgen. Ich fand aber auf der 15. Etappe vom Sonntag noch eine zweite Sache relativ interessant, auch im Hinblick auf eine Zuschrift, die wir erhalten haben und die wir bei unserer Debatte über die Sicherheit im Radrennen letzte Woche so ein bisschen außer Acht gelassen haben. Und zwar war es ja jetzt so, dass Jonas Vingegaard quasi im pinken Trikot selber auf der Etappe mit dem Veranstalter geklärt hat, dass diese Zielrunden da für die Gesamtklassementfahrer keine Rolle mehr spielen, also dass quasi die Zeit mit Einfahrt auf die Zielrunden gewertet wird.
Ich glaube, er wollte mit Einfahrt in die letzte Runde.
Mhm. Ah, okay, weil okay, ja dann.
Die
dann,
Zielrunden, die waren ja schon, das waren ja, ich weiß es, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, wir sind circa 80 Kilometer auf der Zielrunde gefahren.
Richtig, genau, mit Einfahrt auf die letzte Runde, um sich quasi aus den Sprintvorbereitungen raushalten zu können, weil die Straße so schlecht war, also mit Schlaglöchern, Kopfsteinpflaster und so, da kannst du hier vielleicht gleich auch mal noch was zu sagen. Und da fand ich eine Zuschrift, ich habe leider seinen Namen vergessen, das tut mir sehr leid, muss ich gleich nochmal nachreichen, aber der hatte gefragt, weil wir ja auch in der letzten Folge auch über so Pre-Race-Briefings und sowas gesprochen hatten, dass sowas ja eigentlich auch im Vorfeld der Etappe klar sein muss und warum die Teams da quasi nicht vorher auf die Barrikaden gehen. Also es ist so ein bisschen die Katar-Fußball-WM-Debatte, habe ich mich irgendwie so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Also ich, du kannst es gleich mal aus Fahrradperspektive wiedergeben, aber ich stelle mir das einfach unheimlich schwer vor, in einem Peloton von 150 Leuten eine einheitliche Meinung zu bilden, weil da ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen koordiniert werden müssen und zum Beispiel kleinere Teams, die vom Veranstalter eingeladen werden und darauf angewiesen sind, niemals irgendwas gegen die Veranstaltung machen würden. Dann gibt es immer ein paar, die einfach Bock auf Risiko haben. Dann gibt es wieder ein paar, die vielleicht zu früh die Reißleine ziehen. Also das stelle ich mir sehr schwer vor, aber vielleicht gab's so Diskussionen schon mal irgendwie so Peloton intern, dass man dann vor einer Etappe gesagt hat, nee, das fahren wir nicht? Oder denkst du, sowas kommt gar nicht erst auf?
Ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt, was mir da in erster Linie zu einfällt. Also zum einen ist es so, wenn man die Runde jetzt auf dem Papier gesehen hat, beziehungsweise sich die mit Google Maps, Street View etc. angeguckt hat, dann sah die erstmal aus der Satellitenperspektive okay aus. Es gab auch mehrere lange Geraden, es gab auch einen kurvigen Abschnitt, aber grundsätzlich fand ich jetzt nicht, dass die unfassbar kurvig schlimm aussah. Dann war es aber so, wenn man jetzt wirklich mit Street View Step by Step durchgegangen wäre, gab es schon ein paar Sachen, die waren ein bisschen hakelig. Also eine Kurve zum Beispiel war über dieses typische italienische Pflaster. Ich weiß nicht, ob euch das so präsent ist. Das sind so diese wirklich großen Pflasterplatten. Nicht so einzelne kindskopfgroße Steine, sondern wirklich eher so plattenartig. Und die sind schon bei Trockenheit sehr rutschig und bei Nässe ist es dann eben noch extremer. Ist ein bisschen selbe Diskussion wie in Neapel, wobei die Kurve jetzt deutlich früher vor Ziel kam. Dann gab es auch mehrere Passagen von so Tramgleisen. Die hat man zwar relativ senkrecht überquert, aber also auch wirklich teilweise üble Schlaglöcher, Unebenheiten etc. Und das Letzte, was man jetzt im Vorfeld nicht hätte abschätzen können, waren Bauarbeiten, die es auch gegeben hat. Und dazu kommt dann auch noch ein Faktor, die Fans. Klar, die Fans sind immer präsent und bei einer Großstadt wie Mailand kann man davon ausgehen, dass sie auch zahlreich kommen werden an einem Sonntag. Aber die machen so eine Stadtrunde auch nochmal gefährlicher mit reinlehnen, wenn dann da teilweise Rollstühle am Straßenrand stehen etc. Und ich muss echt sagen, die erste Runde auf dem Parcours, die war schon krass. Also da habe ich gedacht, boah, heute gibt's hier möglicherweise mehr als einen Sturz. Und deshalb fand ich die Juryentscheidung, dann die letzte Runde fürs Gesamtklassement zu neutralisieren, wirklich gut. Weil ich finde auch, dass man da als Klassementfahrer, also da ist ja keiner in Anführungsstrichen so schlecht, dass er da reißen lassen würde. Also ist ja wirklich eine reine Sicherheitsfrage. Und sorry.
Ja, du hast halt so ein bisschen diese, ich glaube, du hast halt so ein bisschen diese Argumentation, dass so Hardliner quasi sagen, ja, das gehört aber dazu, um eine Rundfahrt zu gewinnen. Sich quasi auch aus Stürzen rauszuhalten und so, weißt du, wenn's schwierig, ja, eng und
kompliziert wird. Klar, kann man zulassen, die Meinung so, ja, auf jeden Fall. Ah. Und dann jetzt noch die zweite Geschichte, was du mit der Einigkeit unter den Teams angesprochen hast. Also ich bin vor 2 Jahren das letzte Mal in den Giro gefahren und da hat mir eine Etappe, die ist in Livigno gestartet und ist von Livigno aus, was ja selber schon hoch in den Bergen liegt, direkt vom Startweg über den ersten Pass rübergegangen.
Und das war die, wo ihr diese herrlichen Zelte hattet, ne?
Genau.
Etappenstart.
Und ja, in Livigno war es bisschen über null und hat geregnet. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, in dem wir da in dem eiskalten Regen gestanden haben, hatten wir in Anführungsstrichen Live-Bilder, Live-Meldungen von beteiligten Personen vom Giro, die den ersten Pass hochfahren wollten und die Motorräder sind nicht hochgekommen, weil es da so geschneit hat, ein paar Höhenmeter weiter oben. Und zu diesem Zeitpunkt, wo man diese Live-Bilder und diese Informationen hatte in allen Teams, gab es trotzdem Teams, die gesagt haben, nee, das ist in Ordnung, das geht. Und die sagen das nur aus diesen Interessen, die, wie soll ich sagen, quer existieren. Was du gerade eben gesagt hast, dass man als kleines Team nicht den Veranstalter gegen Schema treten wird, etc. Weil Livigno beispielsweise zahlt ja dann auch Geld, damit das Rennen dort startet. Und wenn das Rennen eben nicht dort regulär startet, dann ist Livigno als Ort, Stadt, wie auch immer, natürlich enttäuscht. Und das war so absurd, dass man wirklich sehen konnte, es ist nicht möglich, da mit dem Rennrad hoch, geschweige denn runterzufahren. Und trotzdem kann man da keine einheitliche Meinung erzeugen, dass selbst bei so einem Extrembeispiel man dann rückschließen kann, wie das bei weniger krassen Dingen wäre, wie bei einem Stadtkurs in Mailand.
Ja, ist schon krass. Aber ich meine, Tobi, wenn wir uns so an den ein oder anderen sportlichen Leiter von früher erinnern, du hast ja dann auch immer, also wenn du weißt ja auch nicht, ob im Team wirklich die Fahrer sprechen oder einfach die sportliche Leitung oder der Teambesitzer. Und da gibt's ja schon immer so ein paar alte Knochen, die sagen, wir fahren, ist egal was. Werbung.
Richie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Bekanntenkreis fangen immer mehr Leute an mit dem Rennradfahren, Gravelfahren. Und die sind natürlich auf der Suche nach dem passenden Fahrrad und fragen mich nach einer Einschätzung, ob das gebrauchte Rad aus dem Internet vielleicht nicht auch ausreicht. Und da kann ich mit meiner Expertise natürlich ein bisschen hilfreich sein. Aber ich bin komplett überfragt, wenn es um gebrauchte Autos geht. Und da kommt der Werbepartner für die heutige Folge ins Spiel, CarVertical. Denn die haben uns dabei geholfen, von meinem VW Polo, wo natürlich keine drei Leute und Fahrräder reinpassen, einen größeren, schöneren Firmenwagen zu kaufen.
Ja, und da kam uns CarVertical wirklich sehr gelegen, denn Tobi und ich haben uns überlegt, ja, wie überprüft man eigentlich, ob so ein gebrauchtes Auto nicht vorher einen Unfallschaden gehabt hat oder ob der Tachostand zurückgedreht worden ist. Man hört da ja immer einige Horrorstories und haben dann eben CarVertical benutzt, haben das Auto überprüft. Sämtliche Daten der Fahrzeughistorie kann man dann eben beim CarVertical-Bericht einsehen und ist dann auf der sicheren Seite, sowohl wenn man keine Ahnung vom Autokauf hat, so wie wir, aber eben auch, wenn man schon einiges an Erfahrung mitbringt. CarVertical ist wirklich super einfach in der Handhabe. Der Bericht ist in Minuten fertiggestellt und als wir unsere Probefahrt beendet hatten, waren wir uns sicher, das wird unser neuer Gebrauchter.
Also, falls ihr kein gebrauchtes Fahrrad sucht, sondern ein gebrauchtes Auto und auf Nummer sicher gehen wollt, dann nutzt gerne CarVertical und nutzt dazu auch unseren Rabattcode. RTW heißt der.
Wie war der Code nochmal, Tobi?
Richard, der Code ist ganz einfach. RTW, alles zusammengeschrieben und dann bekommt ihr 20% auf euren ersten Bericht bei CarVertical. Alle Infos und auch den Rabattcode RTW, Richard, den habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Also, checkt gerne CarVertical aus, da findet ihr auf jeden Fall die passenden Berichte zum gebrauchten Auto.
Werbung Ende.
Ja, aber ich glaube, das hat sich jetzt in den Jahren, wo wir beide nicht mehr aktiv sind, auch deutlich gebessert.
Ja, aber es gibt halt schon solche und solche. Also es gibt wirklich sportliche Leiter, die sind nah an den Fahrern dran. Und es gibt sportliche Leiter, wo man den Eindruck hat, mit Absolvieren des Kurses bei der UCI in Aigle oder wo auch immer man das macht, haben die irgendwie komplett vergessen, wie man als Rennfahrer leidet.
Aber wisst ihr, ich finde, das ist so ein also das ist jetzt schon fast ein bisschen so gesellschaftlich auch so ein Ding. Das ist, finde ich, ein ganz komischer Impuls von Menschen im Generellen, dass man so sagt, okay, für mich war damals etwas ultra hart. Jetzt will ich, dass das für die nachfolgenden Generationen mindestens genauso hart und dumm ist, weil sonst finde ich das selber unfair. Das denke ich mir so voll oft bei so
Juraprofessoren.
Keine Ahnung. Ja, zum Beispiel. Also da ist es ja so, dass das einfach teilweise auch wirklich einfach gar keinen Sinn macht. Und es ist halt einfach nur so, weil die sagen, nö, war bei mir früher auch so hart, möchte ich, dass es jetzt weiterhin so hart bleibt, weil sonst ist es unfair.
Also check ich nicht. Ich habe früher alles ohne Taschenrechner, mit dem Rechenschieber habe ich gerechnet. Das müsst ihr auch machen.
Ja, genau.
KI, was ist das?
Ja, nutzt und da denke ich mir mal, ja. Aber gut, so ist das im Radsport, halt auch. Jungs, ich habe noch eine... Ich habe noch was völlig Giro-Unabhängiges, hat aber auch was mit Bergen zu tun. Und zwar erinnert ihr euch noch, wo wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, waren es, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber da wollten wir doch mal zu dritt den Watzmann überqueren, ne? Mhm. Wisst ihr noch?
Ja, aber Toni Palzer hatte keine Zeit. Das war's.
Ne? Richtig, der Palzer-Toni hatte keine Zeit für uns. Es gibt auf der ARD, gibt es so eine zweistaffelige Doku-Serie über Bergretter.
Ja.
Und die guck ich im Moment, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man geil weggucken. Und ich, ja, sag mal so. Aber
richtig late to the party.
Die wurde ja, schon ist doch, ja, aber die zweite Staffel ist jetzt, glaube ich, gerade erst rausgekommen. Ich habe die jetzt erst gerade geguckt.
Tobi, hast du schon Breaking Bad geguckt? So eine neue Serie auf HBO.
Ich hasse euch.
Ja. Schon mal gehört.
Ich wollte nur... Ich wollte nur sagen, dass da, ich sag mal so, der ein oder andere etwas unvorbereitete Bergsteiger mit dem Helikopter vom Watzmann runtergeflogen werden muss. Und da sehe ich uns drei dann auch.
In Flipflops?
Richtig. Ich noch oberkörperfrei, damit ich schön braun werde. Der Wahlscheid passt nicht in den Heli rein. Und der Knaubfrager ist ja, sind die Rotorenblätter gewachst? Sonst fliege ich nicht damit runter.
Ja, also in dem Helikopter, also zumindest in dem ich schon mal abtransportiert wurde, da liegt man ja so quer drin, nicht längs, so aufgrund der Größe des Fluggerätes. Und das war auf jeden Fall knapp für mich. Also ich konnte auf der Liege da nicht meine Beine ausstrecken, das kann ich schon mal sagen.
Zu groß für den Heli. Ja, das ist auch schlecht, falls du nochmal irgendwie so nach deiner Radsportkarriere superreich werden solltest, ist der Heli wohl nicht das geeignete
Ja, da kann ich ja dann drin sitzen, da muss ich ja dann hoffentlich nicht mehr drin liegen.
Das ist richtig. Aber ist natürlich auch unkomfortabel in der Fortbewegung. Anyway, zurück zum Giro. Ich habe gestern die Etappe geguckt, also zumindest die letzten, 40 Kilometer oder so. Und danach bin ich ja noch selber Radfahren gegangen. Und dann hatte ich so 1,5 Stunden, es war so richtig geil, so Sonnenuntergang, weißt du, so angenehme 25 Grad, so Spätsommer ist in Deutschland angekommen, alles mega schön, goldenes Licht und so. Ich bin da so eine Abfahrt runtergerollt und dann dachte ich mir so, ey, das ist schon krass, ne? Das ist ja schon dieselbe Sportart, die wir da irgendwie machen. Ihr beim Giro und ich auf der Feierabendrunde. Aber wie weit einfach dieses auseinander liegt, wenn du das so als angenehmes Hobby machst, was so Spaß macht und so rein positiven Effekt hat, oder ob du dir halt auf so einem Schlussparcours da irgendwo in Italien so dermaßen in die Schnauze haust und dabei weißt, okay, die nächste Woche muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, ey.
Also mir tut das gerade ganz gut, das zu hören, Richard, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt völlig ohne Witz, weil es ist ja definitiv so, dass man als Profi alleine durch den permanenten Kontakt damit, dass man ja auch viel einfach sich über seine körperliche Performance definiert. Auch wenn ich immer versuche, das nicht zu tun, ich glaube, kann keiner abschalten. Aber trotzdem habe ich schon ganz oft darüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn man dann irgendwann nicht mehr Profi ist und dann hat man halt nicht mehr irgendwie 450 Watt Schwelle. Wie es dann einem in dem Hobby damit so geht. Aber scheint wohl kein Problem zu sein.
Ja, die also, Frage würde ich eigentlich mal gerne an dich weitergeben, Tobi, weil ich finde, bei mir ist das ja eher so ein schleichender Prozess, weil ich habe ja eigentlich nie aufgehört zu trainieren. Ich trainiere zwar deutlich weniger als früher, aber bin ja immer noch irgendwie sportlich ambitioniert unterwegs. Aber bei dir war es ja so eigentlich, Tobi, dass du mit Corona irgendwie so einen richtig krassen Break hattest und danach jetzt nie wieder so fit gewesen bist wie zuvor. Also bist du natürlich immer noch super fit, ne? Keine Frage. Aber diese sportliche Ambition hast du ja dann einfach irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt für mich.
Ja, komplett. Also Corona war für mich wirklich so das Ding, eine Sinnfrage. Wofür mache ich das? Wofür strenge ich mich an? Wofür tue ich mir beim Radfahren weh? So, das war dann immer klar definiert, ja, um halt Radrennen kompetitiv zu fahren und vielleicht in dem Jahr noch einen guten Job zu machen. Aber jetzt, ich habe jetzt nicht mehr mit meinem Durchbruch gerechnet, dass ich dann doch noch als Toursieger erkannt werde. Aber dass dieser absolute Wille, so ein Ziel zu verfolgen, um dann sich sportlich darauf vorzubereiten, das ist komplett eigentlich bei mir weg. Ich muss aber anmerken, dass ich mir für dieses Jahr ein sportliches Ziel gesetzt habe, wo ich auf jeden Fall für trainieren muss, was noch ansteht.
Aber ich muss jetzt mal ganz konkret diese Frage nochmal reinstellen, sorry. Du warst ja dann im Radfahren jetzt gegenüber einfach der Allgemeinbevölkerung, warst du ja ausgezeichnet gut. Nochmal, um das jetzt überhaupt nicht irgendwie falsch einzuordnen wollen, bist immer noch sehr, sehr gut, keine Frage. Aber so diese, ich sag jetzt mal zum Beispiel Watt pro Kilogramm oder sowas, da hast du ja einfach in der Gesellschaft warst du ja bei dem besten Prozent oder noch besser sozusagen. Mhm. Und das fällt ja dann irgendwo weg. Und hat dir diese Tatsache so irgendwie Schmerz bereitet?
Dass die weg ist?
Ja, also ich meine, du konntest ja dann in dem Moment dann nicht mehr sagen so, also ich meine, natürlich, jetzt verstehe mich nicht, bitte nicht falsch, und ich gehe jetzt nicht abends ins Bett und streiche mir über die Oberschenkel und sag so, ey, hier 450 Watt Schwelle, ne, das ist ja jetzt nicht der Fall. Ja. Aber
ach nicht?
Man kannst ja sagen, was du willst, aber das ist ja dann trotzdem schon geil, wenn du halt irgendwas, was für dich individuell gut ist, halt machen kannst.
Nee, habe ich 0,0. Also da habe ich jetzt eher so poetisch oder wie nennt man das noch? So romantisch das klingt, aber da habe ich jetzt irgendwie so mit dem, was ich beruflich mache oder mit dem, was ich machen darf, irgendwie so meinen Frieden gefunden, dass ich vielleicht Leuten halt die Freude am Radfahren oder am Fahrrad reparieren und so irgendwie
mitteilen kann.
Also mir ist es so völlig, völlig egal, ob ich jetzt noch 300 Watt 10 Minuten fahren kann und Nasenatmung dabei habe oder so. Also ich habe heute nochmal entschleunigter als RTF bin ich heute Fahrrad gefahren, und zwar beim Pfingstradeln, beim Volksradfahren. Also das war mal richtig langsam. Startgeld nur 2 €. Unterwegs gab es trotzdem eine Cola, Bier. Schobbe wurde nicht mehr so viel getrunken. Also
beim Radfahren? Vom Dorf ausgerichtet?
Vom
oder
Dorf
was?
Ausgerichtet. Und dann im Ziel gab es sogar vegan Halloumi-Burger und Steakbrötchen oder
in den Braten. 2 Euro integriert.
Nee, die musste man nochmal on top bezahlen. Ich dachte, aber
der Richard, der wäre sonst ohne Fahrrad gekommen.
Ja, ist halt komplett, ey.
Das war mal richtig krass entschleunigend und hat auch Spaß gemacht.
Und man hat hier mal... Da ist man auf einer abgesperrten Runde gefahren oder einfach nur so im
Verkehr? Nee, das war so RTF-Style. Also du hattest... Also es gab keinen GPS-Track, also so weit sind wir noch nicht, aber es gab Ausschilderungen und so Pfeile auf dem Boden gemalt. Es hat schon funktioniert. Und es war wirklich schön, also Ecken und Strecken und Feldwege über die Weinberge und so, die ich jetzt noch nicht so hatte. Und man hat dann nochmal von seinem Ort wirklich eine andere Perspektive gehabt.
Und da darf man ohne Jack Wolfskin-Jacke starten?
Ja, aber ich muss sagen, ich glaube 90% mit E-Bikes gekommen, ne?
Also okay, ist also gut. Ist das...
Aber da waren auch, da waren 15% Steigung waren da trotzdem mit dabei. Das war schon hart. Also.
Ey, da habe ich aber mal eine Frage an euch, so Thema E-Bike.
Ich muss ganz kurz nochmal fragen, ist das jetzt einfach eine RTF, die sich mehr, also die weniger sportlich Charakter hat?
Ja. Okay. Also wirklich an alle aus dem Dorf, aus dem, halt, okay. Das Volk soll Rad fahren. So.
Richard, was war deine Frage?
War geil.
Ja, ich habe eine Frage zu euch zum Thema E-Bike, weil das, finde ich, passt eigentlich ganz gut rein, weil, also, ich sag mal so, in meinem Haushalt, da gibt's jetzt ein E-Bike. Mhm. Und ich bin halt so ein Opfer, dass ich halt schon so, wenn ich jetzt abends mit einem Kumpel, gehe ich öfter mal hier Tennis zocken oder, keine Ahnung, Squash oder sowas. Und ich finde das halt eigentlich ultra geil, mit dem E-Bike zu fahren, ne? Weil das halt übelst angenehm und da sitzt man halt geil drauf und so. Das finde ich voll entspannt. Aber ich nehme dann immer mein altes, klappriges Stadtrad, wo mir immer der Arsch wehtut und das mega unbequem ist. Das ist halt so ein altes Rennrad von meinem Papa. Weil ich mir dann so denke, nee, ich bin noch nicht im E-Bike-Alter, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist ja, das haben wir damals auch bei GCN immer gesehen, also ab und an, also GCN wollte sich gerne auch immer so in Richtung allgemeiner Radsport quasi präsentieren und deswegen hat man da ab und an auch mal was zum Thema E-Bike gemacht und da war dann immer so richtiger Hass von so Rennradfahrern drunter und das fällt ja eigentlich in die genau gleiche Kategorie, weil irgendwie wo kommt das denn her? Also dass man so diese Ablehnung der Unterstützung, weil...
Ich glaube,
also
die Leute haben den Leuten, also den Erfinder von Paternoster, der wurde auch verteufelt wahrscheinlich.
Das ist richtig, aber ich habe zum Beispiel, also ich habe irgendwie so Angst, dass das so der erste Schritt in Richtung körperlicher Verfall ist, weißt du?
Nach dem E-Bike kommt nur noch der Rollator.
Ja, richtig. Ich habe dann so echt so Sorge dafür, davor, dass das dann so schrittweise, dass ich dann nur noch das E-Bike nehme und dann irgendwann auch so die Lust am sportlichen Radfahren. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber das ist wie so ein, ich schlawenzel da immer so drumherum. Manchmal nehme ich es dann auch und dann aber schnell, dann weiß ich, okay, die nächsten Male nehme ich aber wieder das normale Fahrrad, weil jetzt nicht, dass sich hier der Schlendrian Einzug hält. Ne?
Ich habe nur einen Strich Akku verbraucht, mehr nicht.
Ja, richtig. Ich hab auch noch selber getrieben. Ich war viel im Eco-Modus unterwegs gewesen.
Ja, also aber grundsätzlich finde ich die Einstellung jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, also sogar auch so ein bisschen gesund, aber ich finde, man könnte es ja eigentlich so regeln, wäre jetzt mein Vorschlag an dich, bei allen Fahrten, die klar keinen Trainingscharakter erfüllen und auch nicht dafür genutzt werden könnten, ist E-Bike komplett erlaubt. Also beispielsweise so, wenn du denkst so, ich wollte ja eigentlich nochmal hier, keine Ahnung, zum Supermarkt fahren oder sowas. Da geht's ja jetzt nicht um dein Training oder so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal 20 Kilometer jobmäßig irgendwo hinpendeln würdest oder lass es 10 sein, und du rechnest das so ein bisschen deine Jahreskilometer ein, dann musst du das schon ehrlich fahren.
Ja, das ist natürlich richtig, aber ich sag dir jetzt ganz ehrlich, damit mache ich mich jetzt auch, es könnte meine persönliche Hundeaussage von Tobias Knaub werden. Also wenn ich so Kinder auf dem E-Roller oder auf dem E-Bike sehe, dann denke ich immer, was soll die Scheiße? Warum können die das nicht mit ihrem Körper machen?
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, aber dann bin ich wieder bei der Meinung mit dem, da bin ich ja dann eigentlich komplett konträr zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sagt, ja nee, ich bin ja früher, so nach dem Motto, ja früher, ich bin damals auch bei Wind und
Wetter gefahren. Ja und, du hast jetzt Erwachsenengeld, du kannst ja jetzt dein E-Bike, kannst du dir selber kaufen, ja, die hier mit 12, 14, 16, die können sich gar nichts selber kaufen, die müssen das machen, was die Eltern sagen und da wird mal schön, mit Muskelkraft wird er sich fortbewegt.
Ja, Tobi, würdest du deinem Kind ein E-Bike kaufen? Sagen wir mal so, der 14-jährige Ruben, der sagt dann so, Papa,
es geht aber hier immer so eine Berg hoch nach Hause.
Auf gar keinen Fall.
Nee, ne? Kommt dann einem nicht in die Tüte. Das ist,
ich glaube, für meinen eigenen Nachwuchs würde ich auch nochmal die Schwelle hochtrainieren, damit ich ihn noch abhänge. Da kommt dann nochmal das alte Rennfahrer.
Ey, so geil. Ich war letztens mit einem Kumpel unterwegs. Und der meinte dann so zu mir, sein persönliches sportliches Ziel ist, dass er mit 50 immer noch seine eigenen Kinder abhängt. Und das fand ich irgendwie cool. Sau witzig. Ja, fand ich auch ein geiles sportliches Ziel. Da kann man sich auf jeden Fall noch langfristig mit motivieren.
Ja, Richard, wie war das bei dir so? Weil ich weiß, dass mein Vater ist immer, wenn wir mal einen Zwischensprint gefahren sind, also ich habe ja mit dem Leistungsradsport spät angefangen, aber mit Fahrradfahren in der Freizeit habe ich schon immer gerne gemacht, und wenn wir dann mal einfach so eine Familienrunde gefahren sind, ich sag mal so, geschenkt bekommen habe ich da noch nie ein Ortsschild.
Nee, also mein Vater ist ist die erste Zeit alles, was geht, gegen mich auch quasi gefahren.
Der hat auch immer attackiert, wenn du gerade trinken wolltest.
Komplett, ich weiß aber auch noch ganz genau, also ich habe ja mit Mountainbiken so ein bisschen angefangen. Und da weiß ich noch ganz genau, gab es dann den Tag, wo ich meinen Vater zum ersten Mal halt komplett versägt habe. Und das war dann so, dass mein Vater dann auch so mir so väterlich auf den Rücken geklopft hat und gesagt hat, Richard, also den Tag, den kannst du dir jetzt ins Tagebuch eintragen, ab heute bist du besser als ich. Und dann bin ich ganz stolz nach Hause gefahren und dachte mir, so, jetzt bin ich hier der Mann im Haus, aber kannst du aber mal glauben.
Mutter, komplett, was gibt's geil zum Abendessen?
Nö, Spülmaschine räume ich heute nicht mehr aus. Die Zeiten sind vorbei.
Geh mal Bier holen, ey.
Ah, geil. Ey, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass viele Radsportler ja irgendwie so durch die Väter, weil, sind wir ganz ehrlich, brauchen wir nicht drum herum reden, also in der Generation von unseren Eltern sind wahrscheinlich 0,5% der Frauen Rennrad gefahren, das wird sich jetzt wahrscheinlich dann auch ändern, aber ich glaube, viele, die so in unserem Alter mit dem Radsport angefangen haben, die sind halt durch ihre Väter sozialisiert worden. Ich sag dir, da gab es auch noch, weil unsere Väter, Max, die waren zwar sportlich fit, aber jetzt ja nicht extrem fit. Weißt du, also das sind ja so, mein Vater fährt irgendwie, oder ist früher so 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer Rennrad im Jahr oder sowas gefahren. Aber ich stell mal vor, du hast so einen Dad, wie so den Knaup oder sowas. Ey, da beißt du dir richtig. Weil weißt du, selbst wenn der Sohn vom oder die Tochter vom Knaup irgendwie so mit so 16 dann so fitter ist, in so kurzen VO2-Max-Belastungen, dann sagt der Knaup so, ja, morgen fahren wir mal eine 300 und dann wollen wir mal sehen.
Okay, da muss ich euch gerade eine Situation zu erzählen. Und zwar gab es früher auch sowas Ähnliches wie das Stadtradeln in meinem Heimatort. Das hieß Wied Total. Und da wurde das Wiedtal dann abgesperrt und man konnte mit jeder Art von Fahrrad dann autofrei fahren. Da sind wir das komplette Vital hoch und runter gefahren. Ich mit so einem 26 Zoll Mountainbike, wo ich gerade mal so drauf gepasst habe. Und auch mit Stollenbereifung und sowas. Es waren über 100 Kilometer. Und wir sind morgens relativ früh losgefahren, weil der kleine Max dann nachmittags noch in so einem lokalen Mini-Orchester in eine Aufführung spielen musste. So, dann bin ich heimgekommen. Es war zeitlich super knapp und ich war komplett am Arsch.
Geil. Also
wirklich. Herrlich. So Hungerass, zittrig, grau. Und wir waren da mit mehreren aus der Familie unterwegs. Wir mussten uns auf dem Heimweg schon aufsplitten. Ich bin dann im Windschatten von meinem Vater heimgefahren, weil wir sonst zu spät gewesen wären. Und meine Mutter war so sauer. Die war so sauer auf meinen Vater.
Und du hast dann mit zittrigen Arm am Geigenbogen da vor dich hingefiedelt, oder was?
War nicht der schönste Tag meines Lebens, aber gut.
Ey. Wo wir jetzt hier schon so in Erinnerungen schwelgen, ich hatte häufig die Situation, ich war ja, also würde jetzt meinen Coolness-Faktor nicht so richtig beitragen, aber ich war ja lange Zeit Messdiener und da erinnere ich mich auch noch, dass wenn ich da vormittags so hart trainieren war, stand ich da völlig breit mit dem Weihrauchfass in der Abendmesse und musste die ganze Zeit mich übelst zusammenreißen, da nicht mit dem Rücken mich an die Wand zu lehnen und einzupennen oder sowas. Wenn ich da wieder komplett im Hungerast und in der Abendmesse saß.
Einschlafen, ein großes Problem meines Lebens. Jetzt mit über 30, da braucht man weniger Schlaf, da wird es ein bisschen besser.
Ja.
Boah, so richtig einschlafen, das ist mir mal nach, da kam ich von der Volta Portugal zurück und hatte dann Uniseminare, irgendwie während der Semesterferien. Und der Flug hatte Verspätung, ich kam irgendwie ich war um 6.30 Uhr, war ich dann irgendwann zu Hause und um 9 Uhr hat das Seminar angefangen und ich habe dann vom Flughafen in, ich weiß gar nicht, Lissabon war das, glaube ich, ist die Hauptstadt, oder?
Mhm.
Ja.
Habe ich schon noch der Dozentin eine E-Mail geschrieben, hier, ich komme gerade von da und da, Flug hat Verspätung, kann sein, dass ich später komme als 9 Uhr. bin halt, wie gesagt, um 7 Uhr oder so zu Hause gewesen, hab mich dann fälschlicherweise nochmal eine Stunde hinlegen wollen zum Pennen, weil ich hatte nicht weit zur Uni oder zur Fachhochschule. Bin dann schon eine Stunde später in diesem Seminar angekommen, war dann alles so ganz okay und so, und die hatten erst irgendwie so die Vorstellungsrunde. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das war so ein Stuhlkreis. Da waren 15 Kommilitoninnen und ich bin halt so nach einer halben Stunde in diesem Stuhlkreis halt einfach eingepennt. Und es war nur noch los. Wir machen jetzt Mittagspause, und ich so, okay, und alle haben mich eigentlich nur verständnisvoll ausgelacht, aber das war schon ein bisschen peinlich, aber da war ich auch richtig grau.
Bisschen peinlich war auch meine Aktion gestern Abend. Ich hatte ja schon beschrieben, ich war Radfahren, und ich habe mir tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, kennt ihr so diese Automaten, wo es so Snacks und sowas gibt, die jetzt mittlerweile so häufig auf dem Land irgendwo so stehen?
Ja, für Radfahren also da, ja.
Ja, für Radfahren sind die super, hatte ich auch schon mal gesagt. Aber ich habe mir jetzt zum ersten Mal, es gibt da auch so Eisautomaten.
Mhm. Ich hätte mal eine Frage, wie sind die so preislich? Sind die arg teuer?
Ja, sind schon teuer.
Ist das Tankstellenpreis? Ja, ja, das ist richtig teuer.
Also ganz heiß, also kann es auch eine Tankstelle gehen, ganz ehrlich.
Ja, komplett. Ich würde sagen, dass die Tankstelle sogar fast günstiger ist für einzelne Produkte.
Ist ja, schon, kann sein, ja. Ja, doch, ja, wahrscheinlich.
Also,
ja.
Aber ich sag mal so, ne? Standort ist alles bei so einem Automaten.
Wenn Lage,
richtig. Das ist wie beim Vermieten. Ja, jedenfalls habe ich dann gestern das erste Mal bei so einem Eisautomaten angehalten, weil ich hielt das irgendwie für so eine romantische Vorstellung, so 25 Minuten vorher mir so einen Eisbecher zu kaufen, den hinten in die Trikottasche zu machen. Und dann dachte ich, wenn ich so 25 Minuten nach Hause brauche, dann ist der so perfekt angetaut, dass ich den dann so lecker weglöffeln kann.
Also ich glaube, da hast du dich um circa 24 Minuten verkalkuliert.
Ja, vor allem dachte ich halt, also normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, Ben & Jerry's oder sowas im Rewe kaufst, dann ist ja diese Folie drüber, ne? Ja. Aber das Eis, das hatte gar keine Folie. Und dann habe ich mir irgendwie so einen Kilometer vor zu Hause, wollte ich so meinen Haustürschlüssel rausholen, und dann dachte ich mir so, oh, da ist aber ganz schön nass da hintenrum alles. Und dann habe ich mein Trikot ausgezogen, und ich hatte mir ein Mango-Sorbet geholt. Und ich sag mal so, auf meinem Trikot wirkte das, glaube ich, sehr braun. Und ich glaube, ich bin die letzten 10 Minuten mit so einem eingeschissenen Trikot-Sitzpolster.
Alter, das hast du nicht gemerkt, dass dir das runtergelaufen ist, ne?
Ja, ich war halt saugeschwitzt. Ich glaube, deswegen ist mir das nicht so richtig aufgefallen. Und das war, ja, ich sag mal so, also meine Nachbarschaft, ich glaube, mich hat niemand gesehen, aber
Er hat sich mal wieder eingekotet nach seiner 200-Kilometer-Runde jetzt das nächste Mal.
Richtig, war aber immer noch würdevoller, als in eine Flasche zu pissen, um hier mal eine galante Überleitung zu machen. Max, was war da denn los? Hier, Viktor Campanats, Pissgate, das ganze Peloton soll nicht mehr pinkeln. Was ist da los?
Ja, also seinen Ursprung hat das genommen bei der Tour de France. Und ich muss ehrlich sagen, ich wäre da so nicht drauf gekommen. Also vielleicht muss man ganz vorne anfangen. Also so eine 6-Stunden-Etappe ist einfach sehr schwierig zu überstehen, ohne dass man zwischendurch mal pinkelt. Und da gibt es Fahrer, die machen das ganz normal im Stehen. Also die halten dann einfach am Straßenrand an, machen ihren Pinkelstopp und fahren dann weiter, was natürlich den Nachteil hat, dass man wieder eine ziemlich große Lücke schließen muss. Jetzt bei einer Grand Tour geht das, weil da hat ja jedes Team zwei Begleitautos, das heißt, die Kolonne ist lang, Juryfahrzeuge und so weiter, da kann man dann vom Windschatten der Begleitfahrzeuge wieder profitieren und recht entspannt wieder ranfahren. Wenn man Kraft sparen will, macht man das aber während dem Fahren, was natürlich nur geht, wenn keine Zuschauer am Streckenrand stehen. Und man pinkelt dann während dem Fahren praktisch vom Rad, ohne zu treten, also reckt sich so ein bisschen so seitlich rüber.
Windrichtung noch beachten.
Windrichtung beachten, richtig, sehr gut. Und dann gibt es noch die dritte Eskalationsstufe, und die hat Viktor Campenaerts erfunden, dass man sich eine Flasche in die Hose reinschiebt, dann in diese Flasche reinpinkelt, die wieder rausnimmt und dann wie auch immer entsorgt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auf die Idee gar nicht gekommen wäre, aber das hat seinen Ursprung darin genommen, dass bei der Tour de France ja oft die Positionskämpfe extrem hart sind, und da fährt das Peloton oft schon ganz früh im Rennen beziehungsweise weit von der Ziellinie entfernt vorne so blockiert, dass alle Teams sich nebeneinander aufreihen. Das ist dann im Zweifel manchmal gar nicht so hart, aber also körperlich hart, aber wenn du sozusagen den Moment verpasst, dich als Team vorne einzufinden, dann hast du eben Pech und bis hinten. Und wenn du einmal diesen Platz hast, dann willst du den natürlich auch behalten. Und Viktor Campenaerts hatte eben diesen Platz und hat sich gedacht, den will er behalten. Und die einzige Möglichkeit war dann, mitten im Peloton, wo er war, in eine Flasche zu pinkeln. Und da hat das seinen Ursprung genommen.
Ey, ich finde es so geil, es gibt so normale Menschen, die haben schon Probleme, wenn am Stehklo jemand neben ihnen steht. Und dann gibt es halt so Leute wie Viktor Kampanats, die pissen halt einfach beim Fahrradfahren, während da irgendwie 160 Leute um dich rum sind. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt könnte.
Aber ich hatte letztens auch so eine Situation, da war ich bei unserem Osteo, also wir haben ja hier immer Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter, alles dabei. Und der hat dann mit mir so ein Treatment durchgeführt, wo man, ich sag mal, jedes Gelenk im Körper einmal so mehr oder weniger durchgeknackst wird. Und dann hatte ich dann zwischenzeitlich das übliche Handtuch zum Abdecken dabei. Also bei so osteopathischen Sachen hat man in der Regel auch noch Unterwäsche an, weil, ja, ich sag mal so, da wird sich relativ viel verrenkt. An dem Tag hatte ich aber, also das war, Moment, vor oder nach dem Zeitfahren, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, hatte ich auch Erkältung, war ich krank, war mir alles egal. Ist irgendwann das Handtuch runtergefallen und dann hat er mich dann auch hin und her gebogen. Ich war halt einfach komplett splitterfasernackt. Da habe ich mir auch gedacht, wer das einfach ein normaler Mensch von außen mitbekommen würde, wie man als 32-Jähriger von einem, ich sag jetzt mal Mitte 50-Jährigen oder sowas in jede körperliche Position gebracht wird, und ist dann halt einfach komplett nackt. Das ist nicht nachvollziehbar.
Ja, aber ich finde ja generell, also ich habe ja immer nur ganz kurze, also was heißt hier ganz kurz, aber ich glaube, die längste Rundfahrt, die ich mal gefahren bin, war irgendwie 5 Etappen oder sowas. Und da ist es ja schon so, dass der körperliche Verfall, also das ist ja so, es gibt ja so Berichte über Leute, die so irgendwie beim Bergsteigen sterben oder sowas, denen dann irgendwie so alles egal ist und die pennen dann da einfach ein. Und so muss man sich das ja auch so ein bisschen bei der Grand Tour vorstellen, weil so in der dritten Woche ist es ja so, dass einem alles so ein Ticken egaler ist, ne? Weil man mit ja, so einem normal gedämpften Zustand, und dann ist es ja so, keine Ahnung, dann wenn du dann kurz vorm Einschlafen nochmal pinkeln musst oder sowas, dann überlegst du dir auch dreimal, ob du aufstehst und denkst dir so, ja, wenn ich mich jetzt heute Nacht einpisse, ist dann auch gerade egal.
Ja gut, so weit geht's jetzt nicht.
So weit geht's jetzt nicht, aber ich wollte ja nur ein Beispiel zur Verdeutlichung machen. Da würde ich mich auch mal interessieren, also jetzt zum Beispiel Giulio Ciccone, über den hatte ich ja letzte Woche wegen seines Armani-Anzugs bei der Hochzeit ein bisschen gesprochen. Parfümiert er sich in der dritten Etappe, in der dritten Giro-Woche immer noch genauso gut ein wie in der letzten, oder ist es ihm dann irgendwann auch egal, wie er riecht? Weil da könnte man ja dann schon erkennen.
Wie soll ich sagen, das kann ich ja dann ab morgen dann herausfinden, wenn es dann genau mit dem Dienstag in die letzte Woche geht. Aber ich würde sagen, bisher treten wir hier noch recht gepflegt an.
Ja, das finde ich gut, dass er da weiterhin auf euch achtet. Du hast gerade eben das
Zeitfahren. Nee, in dem Zusammenhang, ich habe noch ein Reel gesehen von Max, wo du jemandem verweigert hast, die Hand zu schütteln. Das ging ja auch ein bisschen viral, oder?
Ja, da bin ich gut geflickt worden. Und zwar ganz kurz zum Hintergrund. Da haben wir auch übrigens eine Frage bekommen, insofern kann ich das einmal in einem abhaken. Also der Tag beginnt, was das Rennen angeht, damit, dass man als Team auf der Bühne präsentiert wird. Und hat jedes Team dann so einen Timeslot, zu dem man auf der Bühne erscheinen muss. Das ist in der Regel so, dass die Busse irgendwo mehr oder weniger in der Nähe der Bühne geparkt werden. Dann fährt man da geschlossen als Team hin, wird einmal vom Kommentator vorgestellt, das Publikum kann einen da begrüßen und dann kann man wieder zum Bus zurückfahren, seine finalen Vorbereitungen treffen, bevor man dann wieder zur Startlinie zurückrollt, die sich auch in unmittelbarer Nähe dieser Bühne befindet.
Und einschreiben, oder?
Genau, einschreiben nennt man das, genau diesen Prozess. Also da akzeptiert man dann praktisch das Reglement, in dem man da präsentiert wird, etc. Und in dem Zusammenhang, um noch diese kurze Frage von einer Hörerin zu beantworten, gibt es dann auch oft so Medientermine, dass man vor oder nach diesem Einschreiben der Präsentation der Bühne dann Fragen der Medienvertreter beantwortet. Und manchmal ist es so, dass die Teampräsentation so nah am Start des Rennens ist zeitlich für manche Teams, dass es sich nicht lohnt, zwischendurch nochmal zum Bus zurückzufahren. Und dann gehen wir in der Regel in den für Gäste vorbehaltenen VIP-Bereich. Da darf man sich dann als Fahrer einfach aufhalten, sitzt dann da im Schatten, trinkt vielleicht nochmal ein Espresso und 5 Minuten später geht's dann los. Und da ist es dann auch oft so, dass Zuschauerinnen Fotos mit einem machen wollen. Und so war das dann in der Situation auch. Und zwar hat dieser Mann mir das Handy so selfie-mäßig hingehalten, hat gefragt, ob man ein Foto machen könnte, und wollte mir anschließen, nachdem wir das mutmaßliche Foto gemacht haben, wollte er mir anschließend die Hand schütteln. Und dann habe ich ihn angelächelt und habe so ein bisschen so abwehrend so die Hände so hochgehalten und habe gesagt, nee, ich schüttel keine Hände. Und später liege ich dann so bei der Massage und scroll einfach so random durch Instagram durch und denke so, ui, da bist du ja selber. Wurde mir halt einfach so ein Reel vorgeschlagen, genau von dem Typen. Und zwar hat er kein Foto gemacht, sondern er hat ein Selfie-Video gemacht und hat diesen ganzen Prozess dann praktisch festgehalten und hat dann so zur Debatte gestellt, so Handshake, ja oder nein?
Also, finde ich richtig asozial. Finde ich unter aller Sau.
Ich fand's auch ein bisschen weird, muss ich sagen.
Nee, das geht nicht.
Weil,
also dass du als, also ganz ehrlich, man muss ja mal bei dieser ganzen Thematik, muss man ja mal eine Sache sagen, ne? Also als, ich bin auch ein großer Radsportfan und ich würde mich auch über ein Foto mit diversen Profisportlern oder sowas freuen, aber es ist so, dass die Profisportler dazu erstmal nicht verpflichtet sind. Also selbst wenn Remco zum Beispiel nach dem Rennen zu jemandem sagt, nein, ich möchte jetzt kein Foto mit dir machen, dann wirkt das zwar immer asozial, weil die meisten Leute das machen, aber erstmal hat jeder Fahrer und jede Fahrerin absolutes Recht dazu. Also du bist nicht da, weil du Fotos und Autogramme geben musst. Das ist etwas, was die Sportler und Sportlerinnen machen, weil die da Lust drauf haben. Mhm. Das ist immer so das Erste. Das heißt, theoretisch gibt es da eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nichts zu diskutieren. Und das Zweite ist, ich meine, ich habe es ja wie gesagt nicht gesehen, das Video, da kommen mir meine 15 Minuten Instagram-Zeit auf jeden Fall zugute. Aber ich nehme an, dass du deswegen keine Hände schüttelst, um dich hier vor Erkältungs-, also vor Krankheiten zu schützen und sowas. Und ja, also da ganz ehrlich, wenn du ein bisschen Grips in der Birne hast, dann weiß ja der Typ, der das Video hochlädt, auch ganz genau, warum du ihm nicht die Hand geschüttelt hast, nämlich genau deswegen. Aber er impliziert ja damit, dass du einfach ein unfreundliches Arschloch bist und lädt deswegen dieses Reel hoch, weil er darüber halt diskutieren will. Und das finde ich halt komplett scheiße, weil das ist halt ganz klar beabsichtigt. Weil wenn er das hochladen würde, sorry, dann ist der Monolog auch vorbei, wenn er das hochladen würde und runterschreiben würde, boah krass, die Fahrer sind so professionell, die verzichten aufgrund von Krankheitsrisiko sogar auf den Handschlag, ist ja was ganz anderes, wie er es jetzt hochgeladen hat.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, Tobi, du hast es ja auch gesehen, wie war da so deine Wahrnehmung?
Ich habe da noch eine weitere Komponente mitgebracht und zwar war, glaube ich, auch von manchen Leuten, die kommentiert haben, der Tenor, du wärst gerade pinkeln gewesen, hättest die Möglichkeit nicht gehabt, dir die Hand zu waschen und deswegen hättest du ihm keinen Handshake gegeben. Du irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber ja, das, ja, nee, ich habe es also auch direkt gecheckt, irgendwie der Typ hatte ich halt ein bisschen übers Ohr gehauen und hat halt den Moment genutzt, um da Content draus zu machen. Aber ja.
Ja, genau. Also ich glaube, dieses...
Vielleicht ist der auch die Motorräder gefahren.
Es war ein kleiner Content-Moment, glaube ich. Und ja, der Mann selber, ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Art von Profil ist, aber er hat auch irgendwie eine sehr hohe Reichweite gehabt und deshalb ist es... deshalb habe ich das Video dann auch gesehen. Ja, anyway, fand ich mich ein bisschen dumm bei, als ich das so gesehen habe und dachte mir auch so, ja, Digga, warum machst du denn da ein Video, wenn du eigentlich so getan hast, als ob du ein Foto machen wolltest, aber anyway. Aber, also, man muss sich ja vielleicht auch mal vorstellen, selbst wenn man in diesem speziellen Moment die Hand geben würde, das ist ja nicht so, dass einem eine einzelne Person die Hand hinhält an so einem Etappentag, sondern das sind halt schon viele. Und anschließend packe ich halt damit das Essen aus, was ich während der Etappe esse und da muss ich halt einfach sagen, das möchte ich nicht. Und allerletzter Punkt ist auch noch, wir haben so viele Dopingfälle in letzter Zeit gehabt, wo es um Verunreinigungen, Kontamination und so weiter geht und da muss ich halt ehrlich sagen, auch wenn das wirklich unrealistisch ist, aber also ich möchte das Risiko auch nicht eingehen, das sind für mich fremde Personen, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und ich bin da, um meinen Job zu machen und das möchte ich dann im Moment einfach nicht.
Also ich finde es völlig logisch, dass du dich jetzt dann auch rechtfertigst dafür oder so, aber ich würde da auch im Nachhinein, also keine Ahnung, also wenn du halt irgendeiner wildfremden Person als normale Person auf der Straße begegnest, dann musst du dem auch nicht die Hand geben.
Ja,
für mich ist die Debatte einfach gar nicht gegeben.
Ja.
Obwohl es natürlich löblich ist, das quasi zu begründen, aber ich, keine Ahnung, ich finde, dass man da irgendwie an öffentliche Personen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, wer ist ein Prominent, wen finde ich denn cool? Keine Ahnung, mir fällt gerade niemand ein. Irgendein Sportler.
Tommy Schmidt.
Ja, wenn ich jetzt Tommy Schmidt auf der Straße treffe und der möchte mit mir kein Foto machen, ja, dann ist das doch völlig in Ordnung.
Mhm.
Also weiß ich nicht, aber also das ist ja eine Frage, die man, und wenn man eine Frage stellt, dann muss man auch mit einem Nein klarkommen.
Mhm.
Aber gut, ich rieche mich hier schon wieder zu viel auf. Dann hatte ich letzte Folge ja schon zur Genüge gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob es trägt. Aber ich habe noch was mitgebracht. Und zwar habe ich ja gerade eben schon gesagt, Ciccone hatte ich ja letzte Woche über den Hochzeitsanzug geredet. Ne?
Mhm.
Und da dachte ich mir so, ey, Ciccone könnte man auch 1:1 direkt für so eine Anzugwerbung von Hugo Boss oder sowas buchen. Und ich dachte, wir nehmen uns mal so 3-4 Fahrer oder sowas vor beim Giro und schustern denen, wie damals mit den Fahrradmarken und den Automarken, schustern denen gute Werbeverträge zu. Meint ihr das trägt oder ist absolut unlustig?
Also ich finde, du hast eben schon du hast jetzt schon 2 Marken genannt, da wiederhole ich dich nur ein bisschen, aber ich finde Ciccone, Armani, Ganna, genau. Boss würden schon gut passen.
Aber ich finde, Ganna könnte auch gut so ein Parfum-Werbespot machen. Vielleicht würde ich das sogar tauschen und ich würde Ganna eher so in Richtung Anzug gehen lassen und Ciccone so Armani Parfum. Weißt du, so wie der so angesext in so einen Ozean reinspringt, dazu so komplett epische Musik, völlig übertrieben. Ja. Und zack, willst du dir da auch das Cedernoten-Parfum zulegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Felix Gall zum Beispiel. Felix Gall würde für mich perfekt in so einen Mercedes CLA-Werbespot oder sowas reinpassen.
Okay, ja. Oder vielleicht auch sowas Schmuckmäßiges. Irgendwie so eine elegante Uhr oder so.
Pandora oder, ja. Uhr? Ja, Uhr finde ich nicht schlecht. Also ich finde, Felix Gall sieht ja generell gut aus und hat aber auch also er ist ja auch Golfer und sowas, da sieht man ja auch immer viele Fotos bei ihm auf Instagram. Der hat ja generell so einen sehr, wie nennt man den Style? Also keine Ahnung, das ist halt so Anzughose, Polohemd-Style, sage ich jetzt einfach mal.
Exquisiter junger Mann.
Genau, so ein exquisiter junger Mann, genau. Und deswegen finde ich, passt er sehr gut in so einen gehobenen, aber es ist jetzt auch nicht so Luxus, sondern es ist so ganz obere Preisklasse, aber nicht drüber.
Ja.
Und deswegen finde ich irgendwie sowas, also wäre jetzt für mich kein Rolex-Typ, sondern vielleicht eher dann so eine Kategorie drunter oder sowas. Sowas ein bisschen bodenständiger muss es noch sein.
Okay.
Für was macht Viktor Kampanats Werbung? Der irgendwas Verrücktes, so Gönnergy oder sowas?
Holy Eistee.
Der Kampi-Tee.
Ja, irgendwie sowas, was so ein bisschen edgy ist. Da würde ich...
Hier, Lego Technik oder so.
Oh, das ist gut. Das ist gut. So, da hat dann so den Todesstern vor sich so aufgebastelt und macht dann Werbung für Lego Technik. Was gibt's noch für Fahrer? Wer ist denn noch richtig prominent?
Jonathan Nava, erst überlege ich gerade. Der könnte für so ein wie nennt man so diese Kampfsportstudios?
Ja, gut, das ist natürlich richtig. Er ist halt klein und
absolute Maschine. Studio.
Oder für so einen privaten Sicherheitsdienst.
Ja, das finde ich geil. Ich denke die ganze Zeit, vielleicht ziehen wir es mal von der anderen Seite auf. Was gibt's denn sonst noch so für Fernsehwerbung? Es wird immer viel so Ariel Waschpads und sowas gemacht. Gibt's vielleicht einen sehr sauberen Fahrer, der irgendwie so, ich finde, Jonas Vingegaard ist schon ein guter Hausmann, so vom Image her. Der könnte vielleicht so irgendwie Ariel Waschpads oder sowas bewerben. Weißt du, dass man da so einen Werbespot macht?
Chloe Daigard.
Oh ja, Alter, perfekt. Die fährt ja, zwar nicht beim Giro, aber die ist die perfekte Frau dafür.
Weißt du, da könnte man dann so irgendwie so, der fährt dann so bei so diversen Jahreszeiten, fährt er dann so trainieren, kommt dann nach Hause und dann wirft er so ganz lässig da so ein Ariel Waschpad rein und dann sagt er irgendwie so, keine Ahnung, hält auch den härtesten Belastungen beim Fahrradfahren stand und dann hast du da eine herrliche Waschmaschinenwerbung. Fände ich eigentlich nicht schlecht. Ansonsten fehlen so ein bisschen die ganz großen Namen beim wobei, Jonathan Milan, den können wir noch machen, euren Sprinter. Den sehe ich irgendwie so ein bisschen, ich finde, der gibt mir immer so ein bisschen mit eurem Aero-Helm auf, gibt der mir immer so ein bisschen so ein Bergsteiger-Image. Ich finde, der könnte irgendwie so gut auch auf dem Watzmann draufsteigen und dann irgendwie so Salomon-Werbung machen oder sowas.
Ja, oder irgendwas so mit sowas mit Pferden assoziiertes. Weil der ist so Rennhengst-mäßig.
Dann ja, was haltet ihr für Mustang-Jeans, da sind doch auch so Pferde drauf.
Ja, sowas. Irgendwas.
Wie heißt nochmal die, ja. wie heißt diese Firma, die PME Legends oder sowas, diese Jeans-Marke, die immer mit so schwarz-weiß und dann steigen die so aus dem Flugzeug aus und ziehen sich so die Jeansjacke um und sowas. Ich glaube PME Legends oder sowas heißt die Marke.
Ja, können wir auch machen.
Das fände ich nicht. Wer hat denn so ein ehrliches Arbeiter-Image im Peloton? So Engelbert Strauß-mäßig.
Boah, gute Frage, okay, warte.
Arnaud Delis.
Arnaud Delis, als Landwirt quasi.
Ja.
Ja, das ist nicht schlecht. Da könnte man.
Da liegt auf jeden Fall noch Potenzial für zukünftige Folgen. Rubrik potenzielle Werbepartner. Wir kriegen dann übrigens auch 10% von der Kooperation.
Ja klar, also wenn da jetzt ein großer Deal eingetütet wird zwischen Mustang Jeans und Jonathan Milan, dann erwarte ich da schon eine angemessene Provision. Aber ich muss wirklich sagen, für mich, ich sehe vor meinem inneren Auge am krassesten, wie Felix Gall da wirklich in so einem neuen CLA, der irgendwie so autonomes Fahren hat oder sowas, der so ganz relaxiert durch die Innenstadt kutschiert wird. Das sehe ich schon.
Oder sowas wie, der ist ja auch noch jung, der Felix, für junge Sterne, für die Gebrauchtwagen von Mercedes.
Alter. Ja, jetzt hast du ja direkt noch den Slogan mitgeliefert. Jetzt wird's hier langsam wirklich richtig.
Jetzt 25%.
Richtig. Habt ihr diesen komischen Song, den Degathlon da gehört hat? Aber denkt ihr, das ist KI generiert?
Ja, 100%. 100%. Gab's doch letztes Jahr vom Bundeslippo auch.
Stimmt, aber da weiß ich nicht, ob der KI, war der KI
ja,
generiert
doch,
oder
doch.
Hat den jemand?
Da habe ich letztes Jahr habe ich Tourfunk gehört und da haben die da am Mont Ventoux, waren da deutsche Fans, die haben auch so einen Song abgespielt und das haben die dann auch gesagt, der war mit KI gemacht. Aber ist ja auch egal, war trotzdem witzig.
Ja, komplett. Ich fand's auch ziemlich feierlich. Absoluter Themencut, aber bevor ich das jetzt vergesse und wir uns vielleicht vom Giro irgendwie auch wegbewegen, Max, die letzte Folge haben wir ja aufgenommen, einen Tag vorm Zeitfahren. Zeitfahren hast du als Sechster beendet. Mhm. Hast du Bock, irgendwie so ein paar Leistungsinsights zu geben oder würdest du lieber für dich behalten? Also war es eine gute Leistung?
Okay.
Ja. Stimmt, du hast es ja komplett veröffentlicht. Aber warst du zufrieden mit Platz 6?
Ja, also ehrlich gesagt nicht, nee. Also das weiß ich nicht. Vielleicht erscheint das jetzt so ein bisschen greedy oder so, aber. Also ich habe halt vorher in den Tagen schon ein bisschen im Peloton rumgeguckt, weil natürlich das eine ist so die Startliste, aber das andere ist ja dann auch so der Eindruck, den man im Rennen gewinnt. Und ich wusste natürlich, Ganna ist da, aber ich muss auch ehrlich sagen, und ich glaube auch, dass das dann gleich, wenn ich mit meinem Monolog hier fertig bin, dann hoffe ich auch, dass das so ein bisschen rüberkommt. Ich glaube, es waren jetzt, also, oder beziehungsweise ich hatte vorher den Eindruck, dass es jetzt nicht so viele Leute gibt, die da schneller fahren können. Vor allem unter der Annahme, dass es ja auch immer wieder Fahrer gibt, die theoretisch schnell sein könnten, dann aber sagen, ja, im besten Fall reicht's für Top 10 und Podium fahre ich sowieso nie, deshalb fahre ich insgesamt in Anführungsstrichen easy. Im Endeffekt die in den Top 10 vorne landen, das sind die immer vorne landen würden, weil, also Magnus Sheffield zum Beispiel, der hätte auch Top 10 fahren können, der hat dann aber rausgenommen, vielleicht war der nicht 100% gesund oder so, aber unterm Strich, glaube ich, ist das Ergebnis dann doch fair. Und dann war es aber so, dass ich diesen Giro auch echt schon ein paar Sachen mitgenommen habe. Also ich hatte auf der zweiten Etappe diesen Massencrash, wo ich involviert war, hatte ich danach leider so ein bisschen eine Magen-Darm-Geschichte, die auch hier so im Peloton rumgegangen ist. Und dann rückblickend schon fast gejinxt, auch wenn ich da jetzt nicht dran glaube, aber bin ich dann am Morgen des Zeitfahrens leider mit einer Erkältung aufgewacht. Und das allerletzte war, als ich in die erste Kurve reingefahren bin, war es leider nass. Ja, es hatte dann zwischen Streckenbesichtigung und Rennen nochmal geregnet, sodass der technische Abschnitt dann leider im Nassen stattgefunden hat. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich mich im Rennen dann auch ganz schön am Riemen reißen musste, um den Fokus zu behalten. Weil ich ja auch wusste, dass ich in dem Giro hier 100% als Helfer unterwegs bin und die einzige Möglichkeit, mich durch ein eigenes Ergebnis auszuzeichnen, eben diese, die 11. Etappe, glaube ich, oder die zehnte Etappe sein würde. Und da kamen dann in dem Moment dann einfach so ein paar Sachen zusammen, wo ich mir dachte, boah, das ist ja jetzt hier irgendwie wie verhext. Hab mich dann aber ganz gut zusammengerissen und bin dann auch knapp 50 Minuten 448 Watt gefahren. Und als ich über die Ziellinie gekommen bin, dachte ich, hätte richtig verkackt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe dann zwischendurch auch noch den Anführungsstrichen Fehler gemacht, dass ich auf meinem Wahoo auf die Durchschnittswertansicht gegangen bin. Da stand dann da zu dem Zeitpunkt nur 440 und da war ich dann richtig am Boden, weil ich hatte mir eigentlich 460 vorgenommen. Und im Endeffekt hat sich es dann doch als sechster Platz ist ja super, hat sich ja dann als super rausgestellt, aber ja, der Abstand zum zweiten Platz, der war dann halt dann doch gering, hätte mich total gefreut, auf dem Podium zu stehen, aber ich habe einfach absolut alles gegeben. Das war halt das, was in der Situation dann möglich war.
Ja, hat aber trotzdem Bock gemacht zu gucken,
sag ich mal. Ja, ich war dann halt danach halt so saugestresst, muss ich sagen. Ja, also ich war dann halt so saugestresst, weil ich einfach unzufrieden mit mir selber war und dann kamen immer mehr Fahrer ans Ziel und dann hat sich das dann so ein bisschen relativiert. Aber ja, ich muss sagen, ich kann das dann auch nicht so ganz ablegen in so einer Situation, wenn ich einfach so einen Fokus drauf gesetzt habe, dass mir das dann in dem Moment dann auch wichtig ist und ich da dann auch nicht irgendwie Abstriche machen kann, aber ist halt einfach so.
Vielleicht hast du mit deiner frühen, schnellen Zeit auch vielen Leuten, die Körner sparen wollten, so eine Richtzeit gegeben, weil sie anhand dessen die Karenzzeit berechnen konnten und dann wussten, okay, ich brauche heute nur einen 46er Schnitt fahren oder was weiß ich.
Ohne rauszufliegen.
Ja, die Karenzzeit, die ist beim Zeitfahren tatsächlich immer recht großzügig bemessen. Da kann man echt gut Körner sparen.
Ja. Tobi, bist du eigentlich so jetzt so aus Fanperspektive, bist du so im Giro-Fieber? Ich habe das irgendwie so, ich habe jetzt einige Etappen tatsächlich auch live geguckt. Also ich habe zum Beispiel, den haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber ich fand das die Etappe, die Alberto Bettiol gewonnen hat.
Boah, die war krass.
Hier mit Tubeless-Reifen, Richard. Ne?
Hat er mit Tubeless?
Ah, da, Tobi, nee, da muss ich auch dran denken, ohne Scheiß.
Hast du nicht so, das Sieger, ich glaube Vincenzo Nibali hat's aufgenommen? Der hat das Siegerrad dann abgefilmt und im Hinterrad steckte irgendwas Drahtiges im Hinterreifen drin.
Ey, ohne Scheiß, ich komme sofort darauf zurück, was du gerade gesagt hast, weil das natürlich super interessant ist, aber ich krieg diese Sachen, ihr merkt das jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen, ich habe halt diese 15 Minuten irgendwie Instagram-Zeit und die verdaddle ich halt immer morgens auf dem Klo und danach kriege ich halt diese ganzen, das ist so krass, wie das dann einfach offensichtlich nur einen Tag lang in den Timelines ist und danach ist das dann einfach weg.
Die Welt dreht sich weiter.
Okay, also das heißt, der hatte was im Hinterreifen stecken, oder was?
Ja, so ein, keine Ahnung, sah aus wie eine Büroklammer oder irgendwas Drahtiges. Das steckte hinten drin, aber krass. Hat gehalten.
Aber hast du das Finale geguckt, Tobi, zufälligerweise von der Etappe?
Jetzt nicht 1:1, dafür war bei uns irgendwie die Woche auch zu viel los, dass ich mich jetzt für 5 Stunden vor den Fernseher setzen konnte und nichts machen.
Ey, ja, ich habe das Finale, habe ich halt geguckt und ich finde es, ich habe selten jemanden so geil um die Kurve fahren sehen wie Alberto Bettiol. Also wirklich, wer es nicht gesehen hat, guckt euch die letzten 10 Kilometer an, das reicht eigentlich. Also wie man so perfekt jede einzelne Kurve am absoluten Limit ausfahren kann, das ist ein Paradestück an Radbeherrschung gewesen. Das war richtig geil zuzugucken, wenn man so ein Faible dafür hat.
Komplett, alles perfekt gefahren, also richtig krass.
Und dann auch geile Kulisse irgendwie, das war ja am Lago Maggiore da unten und so und dann irgendwie italienischer Sieg und dann, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so eine große Verbindung zu Alberto Bettiol, aber das war schon irgendwie ein geiler Sieg. Ja, und dann auch so italienischer Fahrer, der dann noch so ähnlich heißt wie ein bekanntes Olivenöl mit Nachnamen. Da haben wir den nächsten Werbespot. Hier, Alberto Bettiol für Bertoli Olivenöl.
Ja.
Ganz klare Nummer. Habe ich hier direkt den nächsten Deal eingetütet. Ja, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ich finde generell...
Ganz kurz, muss ich zum Thema abfahren. Kann ich da noch was einhaken?
Ja.
Wir sind auf der Ostertal-Etappe. War es so, dass mein Job daran bestand, im ersten Anstieg bei Johnny zu bleiben und da dann auch sozusagen das Coppetto zu pacen. Dummerweise war es aber so, dass oben auf der Kuppe waren wir zu sechst. Und das Coppetto befand sich noch vor uns. Ey, und ohne Scheiß, wir sind so die Abfahrt runtergehämmert und haben dann auf der Abfahrt nochmal auf das ohnehin schon schnell unterwegs fahrende Coppetto irgendwie laut Strava, ich weiß nicht, nochmal 20 Sekunden oder sowas gut gemacht, sodass wir dann unten dran waren. Und ich war auch, also es war auf der einen Seite, weil es war so eine Mischung. Auf der einen Seite fand ich es natürlich extrem geil, dass wir es geschafft haben, die Lücke zu schließen. Auf der anderen Seite war ich auch echt froh, dass ich unten war. Und dann hatte ich unten... Das ist jetzt eigentlich gar nicht die Geschichte, ich wollte nur das von dem Abfahren erzählen, hatte ich unten dann Vorderraddefekt und musste so ein paar Kurven vor Ende der Abfahrt, musste ich das Vorderrad tauschen. Ey, und dann hatte ich richtig Stress, um in dieses Coppetto wieder reinzukommen. Und das sind auch so Szenen, die sieht ja kein Mensch, aber ich war halt einfach wirklich der Letzte im Rennen. Und bis du so ein Vorderrad gewechselt hast und so und bis du dann wieder auf Touren kommst und während das Coppetto unten voll durch das Tal durchscheppert, habe ich schon kurz gedacht, ja... Max, jetzt muss ich zusammenreißen, sonst war's das hier mit dem Giro.
Das ist so eine Situation, wo ich mir so denke, ja, so alleine so eine ganze Etappe, gibt's ja immer wieder mal Beispiele von irgendwelchen Sprintern bei der Tour vor allem, die dann irgendwie zu zweit die gesamte Etappe absolvieren. Also da kannst du auch herrlich drauf verzichten, auf den
Stress. Ja, was habe ich mir das Wort gefallen?
Nee, alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich finde den Giro, was die einzelnen Etappen angeht, total geil. Aber der Kampf ums Gesamtklassement, der holt mich irgendwie so gar nicht mehr so richtig ab, weil das ist, also geil fährt halt überragend, das ist natürlich super cool zu sehen, aber also ich bin jetzt weder irgendwie, dass ich jetzt Vingegaard scheiße finde, aber ich finde ihn jetzt auch nicht besonders geil. Also ich bin da einfach so neutral, ist halt ein super Fahrer, habe ich krassen Respekt vor, aber das holt mich jetzt auch nicht so ab. Und ja, ich weiß nicht, das ist, also ich finde so dem Kampf ums Gesamtklassement, dem fehlt so ein bisschen Würze, aber die einzelnen Etappen, die sind dafür richtig geil gewürzt.
Ja, kann ich deine Einschätzung nachvollziehen. Ich muss aber sagen, die Aostatal-Etappe, das ist jetzt wirklich was, das kann man nicht so 100% nachvollziehen, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur so ein Highlight-Video anguckt, aber das fand ich aus teamtechnischer Sicht sehr beeindruckend, was Wismar da gemacht hat, weil die sind einfach von der Startlinie weg, die Etappe, die hat einfach nur aus ja so 4-5 Bergen bestanden und ansonsten nichts, sind die einfach vom Start weg 6 Watt pro Kilogramm gefahren bis zum Ende und dann hat Vingegaard attackiert. Und das klingt ja, jetzt so im Erzählen sehr langweilig, aber ey, die haben nur 3 Mann gebraucht, um bis zum Schlussanstieg zu kommen und waren da noch zu viert mit Campenaerts, Kurs, Pinganzoli und Vingegaard. Und dann hat der Campenaerts das ohnehin schon kleine Peloton nochmal richtig dezimiert. Und dass man die komplette Etappe von Anfang bis Ende so kontrolliert, so auseinander nimmt und so abschließt, alter Schwede, ey. Also wirklich Hut ab vor jedem Fahrer, der da zu beigetragen hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, besonders viral ist ja der Beitrag von Tim Rex gegangen, der da auf dem Rad quasi fast angefangen hat zu heulen bei seiner Führungsarbeit. Das war natürlich super geil. Und auch cool zu sehen, weil man das ja irgendwie als Fan liebt, wenn sich jemand so komplett aus dem Leben schießt. Und ich behaupte auch, so aus dem Leben schießen kannst du dich nur, wenn du für jemanden fährst, den du ganz gerne magst. Ja. Also ich glaube, die Stimmung bei Wismar, die sollte generell ganz gut sein.
Da gab es noch eine geile Anmerkung, habe ich irgendwo gesehen, weil der Rex wurde irgendwann zwischendurch von Campenaerts mit so einer Trinkflasche runtergekühlt. Und dann hat jemand geschrieben, ja, stell dir vor, du quälst dich da den ganzen Tag, drehst dich um und siehst, wie Viktor Campenaerts eine Trinkflasche über dich leeren möchte. Und du weißt halt nicht, was drin ist.
Wenn es dir da warm den Rücken runterläuft, dann weißt du aber auch Bescheid, ey. Ja, aber witzig, dass du das ansprichst, Tobi, weil im Hinblick auf die Mannschaftsleistung von Wismar, ne, das finde ich immer so krass, wenn du dann so einen Tim Rex siehst und das Peloton hatte zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, nur noch 70 Leute oder so. Also Tim Rex ist auf jeden Fall schon richtig krass gefahren und ja auch nicht nur berghoch gefahren, sondern auch schon im Flachen. Und dann siehst du halt, wie so ein Pinganzoli zum Beispiel dahinter einfach komplett tiefenentspannt ist. Das hat den überhaupt nicht gejuckt, das Tempo.
Habt ihr das Zitat von Vingegaard gelesen?
Nee.
Ich weiß nicht, ob er es irgendwie durchgefunkt hat, aber er hat halt seinen Teamkollegen gesagt, we have a problem. They didn't put a chain on my bike.
Hat er auf dieser Etappe gesagt, oder was?
Ja. Ja, also für alle, die den Spruch noch nicht gehört haben, ist halt immer so, dass man sagt, ich habe keine Kette am Fahrrad, wenn man halt nicht merkt, dass man überhaupt treten muss. Und so hat sich Vingegaard am ersten Anstieg gefühlt, während wir hinten ums Überlegen gekämpft haben. Aber man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ich meine, wir sind halt hinten 5,5 Watt pro Kilogramm gefahren. Und ich sag mal so, mit den Werten wäre man früher in so einer Hochgebirgsetappe ziemlich weit gekommen. Und jetzt wirst du halt am ersten Berg damit schon abgestellt. Und das waren, also man ist da fast 50 Minuten berghoch gefahren, ne?
Ja, das ist schon krass, wie hoch das Niveau dann einfach ist. Und dann finde ich es eben noch mal beeindruckender, wenn du dann halt so ein paar Edelhelfer hast. Wobei ich jetzt Pinganzoli mittlerweile auch gar nicht mehr als Edelhelfer, der wird ja selber um Top 5 Resultat mitfahren, wenn er kein Helfer wäre. Vielleicht fährt er sogar noch um Top 5 Resultat mit, wenn er weiter so fährt. Weil ich meine, der war jetzt auf der letzten Bergetappe, ist er was geworden, Dritter? Der konnte ja fast mit Gall mitfahren. Und also der Trend spricht ja eher für als gegen ihn. Ich bin da echt mal drauf gespannt, weil Doppelpodium können sie ja bei Wismar. Und ob er dann die Tour vielleicht auch noch gerade mitnimmt oder ob er nur, wenn er irgendwie abends italienische Pasta kriegt, schnell fährt. Das muss ich dann noch raus. Vielleicht ist er einfach bei der Heimrundfahrt nochmal besonders viel im Tank. Aber das ist schon, keine Ahnung, so Leistungen, die holen mich halt irgendwie immer mehr ab, fast als dann so diese End-GC-Performances. So das, was am Rand von so einer Etappe passiert, finde ich immer so geil. Ja,
aber ich nochmal, um da auf deine Einleitung drauf einzugehen, dieser Moment, dass du wirklich im Feld bist, während deine Helfer vorne 6 Watt pro Kilogramm fahren und du sagst so, ja, ich kann hier gerade noch aus der Flasche trinken und das ist Wahnsinn. Weil ich hatte jetzt eine Situation, wo ich das auf 90 Kilogramm Basis sozusagen mal ansatzweise gespürt habe. Und zwar die Etappe von dir angesprochen, die Bettyol gewonnen hat. Da waren zwei Anstiege im Finale. Zuerst ein 5-Minuten-Ding und dann in, ich weiß nicht, was er war, 10 Minuten oder was. Und bei dem 5-Minuten-Anstieg haben schon ganz viele Leute reißen lassen, aber viele sind auch noch helfermäßig mitgefahren, um ihre Kapitäne unten in den 10-Minuten-Anstieg rein zu platzieren, weil der kam direkt danach. Und bei uns war das so, wir haben ja ein Team, was zur Hälfte aus Sprintzug besteht und dann in dem Moment wollte sich Ciccone zum Beispiel auch ein bisschen für den kommenden Tag schonen. Das heißt, wir hatten jetzt nicht gerade übertrieben viele Leute, um Derek G da unten in den Schlussanstieg rein zu platzieren. Das heißt, ich habe mich 5 Minuten ultra gequält, musste dann, weiß ich, 55, 560 sowas fahren und bin dann in den nächsten Anstieg reingefahren. Da waren dann halt nur noch sowas wie 40, 50 Mann übrig. Und als ich ausgeschert bin, habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich 20 Sekunden lang sacken lassen, bis das Peloton mir vorbeifährt. Aber plötzlich kam nach Position 40 oder so keiner mehr. Und da dachte ich, boah, krass. So weit war ich noch nie vorne bei den Bergfahrern dabei.
Das ist geil. Siehst du, hier hat jeder seine eigenen Erfolgsmomente auf so einer Etappe.
Ja.
Das ist schon witzig. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, das ist dann schon. Manchmal habe ich so kurze Momente, dass ich manchmal gucke ich so Radrennen und bin dann so ein bisschen traurig, dass ich jetzt schon so lange diesen Sport auch so intensiv, auch vor allem beruflich verfolge, dass ich dann manchmal so denke, oh, ich hätte gerne nochmal so die Emotionen wie als Kind oder als Jugendlicher, wo ich dann so vom Fernseher so auf und abgesprungen bin oder so. Und dann habe ich wieder so Etappen, wo ich das so gucke und so voll unverhofft so einfach in diese Faszination für den Sport wieder reingezogen werde und wo ich mich dann irgendwie, keine Ahnung, an so einer Etappe wie bei Bertiol oder sowas so krass an dieser Perfektion des Radsports oder sowas freuen kann. Und weil ich das auch in einigen Kommentaren gelesen habe, Max, ich habe natürlich auch wieder für meine eigene Bibliothek habe ich natürlich auch wieder deine Performance beim Zeitfahren mit meinem Handy abgefilmt. Und vor allem das Allerbeste war, dass die Kamera auf dich draufgehalten haben. Du hast dann danach so lassiv auf dem Zaun gewinnt.
Boah, da war ich so am Arsch, ey. Alter.
Ja, genau. Und da guckst du dann so richtig so. Also ich glaube, so sagt ein Fotograf bei so einem Model-Shooting so, wenn man dann so zum jeweiligen Model sagt, jetzt guck mal sexy.
Nee,
und hast du so leicht den Mund offen stehen, so ein bisschen angeschwitzt. Und ich glaube, also da hätten sie dich auch, weiß ich nicht, für die neue, fällt mir jetzt gerade keine passende Kampagne ein.
Ja,
GQ ist gut.
Für mich war es eher so, guck mal bitte halbtot, aber ja, freut mich, wenn das so bei dir angekommen ist.
Ja, muss ich nachher mal in die Gruppe schicken.
Jetzt habe ich noch eine Frage an euch und vielleicht kommen wir doch schon so Richtung Service-Rubrik. Und zwar bin ich interessiert an eurem Firmenlaunch, wie das so abgelaufen ist, was da so dahinter steckt und vielleicht wollt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen.
Ja, voll gerne. Willst du anfangen, Tobi?
Ja, kann ich machen. Also man hat das irgendwann im letzten Jahr, wie wir es im Video erzählt haben, kam meine Freundin vom Klo und hatte diese Idee.
Was denn für eine Idee?
Warum es noch keine Halterung für Leute, die ihre Fahrräder irgendwie in heimischen Dusche in der Badewanne reinigen, warum das so umständlich ist und warum es dann noch nicht irgendwie eine Halterung, eine Art Montageständer gibt. Und ich bin jetzt kein absoluter Verfechter von, man sollte nur sein Fahrrad in der Dusche reinigen, aber es gibt halt viele Leute, die das machen und die dieses Problem haben.
Und ich es gibt ja auch manchmal Leute, die einfach, also keine Ahnung, als ich jetzt irgendwie in Mainz in der Innenstadt gewohnt habe, da hast du ja auch einfach gar keine andere Möglichkeit, außer halt in der Waschstraße vom Auto.
Ja, genau. Und wie gesagt, sie kam halt mit dieser Idee. Ich habe mir gedacht, ja, dafür gibt's keine Lösung. Und eine Lösung, sich dafür auszudenken, die smart und praktikabel ist, traue ich mir zu. Dann habe ich Richard davon erzählt, wir haben ein bisschen rumgedacht, man hat dann angefangen, irgendwelche Prototypen zu bauen, was halt funktioniert, ob das überhaupt so ein Saugnapf überhaupt ein Fahrrad trägt. Dann haben wir echt super viel ausprobiert und haben halt auch gemerkt, dass wir bei dem ganzen Drumherum, was wir halt eh schon machen, noch irgendwie einen Partner brauchen. Und da ist uns halt Felix von Optimize eingefallen, weil der ist ein Unternehmer, wie man sich das vorstellt. Der ist jünger als wir anderen drei Gesellschafter und der hat da richtig Bock, der hat Motivation, der hat das ganze Background, das zu stemmen. Und daraus haben wir eben eine Firma gegründet, mit der wir jetzt letzte Woche an die Weltöffentlichkeit getreten sind.
Ja, also Tobi, ich meine, ist jetzt klar, dass du dir da selber jetzt auch nicht so auf die Schulter klopfen willst, verstehe ich, aber man muss jetzt schon sagen, ich meine, Max, du kennst ja Knaupi, der hat da schon viel Zeit reingesteckt und es gab irgendwie diverse Prototypen und es war halt auch schon viel Thema und es wurden irgendwie sich über Sachen Gedanken gemacht, an die hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und ich fand auch diesen ganzen Prozess, also erstmal muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das haben wir auch schon im Video gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, aber ich finde so Influencer-Produkte haben schon immer so eine Art Geschmäckle.
Mhm.
Und ich war ja am Anfang auch überhaupt nicht beteiligt an der ganzen Nummer, das kann man ja vielleicht auch mal so aus Transparenzgründen sagen.
Ja, ja.
Weil, also ganz ehrlich, ich habe ja wenig dazu beigetragen, außer dass ich jetzt eben irgendwie über unseren Kanal so die Reichweite dann irgendwie mit dir zusammen mitbringe. Aber
zum Glück warst du nicht technisch involviert.
Ja, richtig, deswegen funktioniert das Produkt auch.
Nee, aber Richard ist ja perfekt, dann sage ich jetzt mal, der jetzt nicht so Bock darauf hat, aber eigentlich einen Nutzen darin sieht, das ausgiebig zu testen.
Ja, aber nochmal zum Thema Influencer-Produkte. Also mir war dann halt irgendwie, ich habe dann halt lange rumüberlegt, als Trubi gesagt hat, ey, hast du nicht Bock mit einzusteigen? Weil das kann man ja auch mal sagen, also es kostet halt auch was, sowas überhaupt an den Start zu bringen. Also es ist ja so, ich meine, es ist ja logisch, ne? Du musst halt die ganzen Sachen erstmal produzieren lassen, du musst eine Firma anmelden, du musst dir Patente sichern oder sowas, da gehen schon mal ein paar tausend Euro den Bach runter, bevor du halt eine einzige Sache verkauft hast.
Du musst die CAD-Modellierung, ich hab da keinen Plan von.
Dann hast du irgendwelche.
Das musst du alles bezahlen, ja.
Logo und so ein Gedöns, also es hat dann schon irgendwie viel Geld gekostet, wo wir dann einfach auch zusammengelegt haben. Aber was ich halt so geil finde, ist, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt nur Reiniger und sowas gemacht hätten, wäre ich nicht dabei gewesen, weil das finde ich, kann man auf jeden Fall machen und würde ich auch niemandem irgendwie vorwerfen und so, ne? Finde ich cool. Aber ich finde das halt so geil, dass Tobi und deine Freundin, also Katha, das ist halt so ein Höhle der Löwen-Produkt. Also das ist halt eigentlich was total Simples, was aber ja definitiv so ein, ich glaube, so sagt man in der Startup-Szene, so ein Need schließt. Mhm. Und das finde ich einfach.
Also, deshalb wollte ich auch eben. Also, du hast ja gesagt, mit Influencer-Produkt. Boah, sehe ich jetzt irgendwie nicht so, weil Influencer-Produkt ist für mich so ein Handventilator oder sowas, den kein Mensch braucht. Und
genau.
Oder ein Eistee oder ein sonst
Energy
irgendwas.
Drink, ja.
Aber das ist ja jetzt schon. Also, ich weiß jetzt nicht, ihr habt da bestimmt auch mal so ein Research gemacht, ob es da schon Konkurrenzprodukte gibt oder sowas. Aber also, mir war das jetzt zumindest, ich sag mal, auf einer bekannten Ebene nicht präsent.
Nö, also es gibt das nicht, zumindest nicht kommerziell vertrieben. Also wir haben
es
auch
gibt
das
jetzt
Patent
einen,
angemeldet.
So einen Typ, es gibt jetzt einen so einen Typ, der hat halt so ein Fliesenträger-Ding umfunktioniert und seinen Sattel da reingeklemmt. Der wird uns hundertfach geschickt. Der hat jetzt auch irgendwie eine DIY-Lösung dafür gefunden. Ich bin von meinem Produkt, das wir entwickelt haben, überzeugt und ich denke, unsere Lösung ist besser. Deswegen
endlich mal klare Kante zeigen, genau, verteidige mal unser Produkt.
Würde ich immer nur zu unserem Produkt raten. Und ja, für alle Leute, die das halt als Lösung für sich sehen und entdecken, die sind herzlich willkommen, die Webseite auszuchecken, die Reiniger zu kaufen und halt auch diesen Saugnapf, wenn er wieder verfügbar ist. Und für alle anderen, die das...
Wie viele hattet ihr denn? Kann man das fragen? Wie viele hattet ihr ursprünglich bestellt?
Ja.
Oder kann man das nicht sagen?
Knapp 300 Stück.
Und die waren am ersten Abend ausverkauft. Also ist schon crazy.
Ja, geil. Kann man, also auf jeden Fall Glückwunsch dafür, richtig gute Sache. Und ich muss auch sagen, ich habe mir das natürlich dann direkt angeguckt. Also ich war da wirklich in einer reinen Beobachterperspektive. Ich habe ja vorher gar keine, also ich wusste, dass ihr da dran seid, aber ich hatte jetzt gar keine Insights von euch, wie der Prozess abläuft. Und ich finde, mein Eindruck ist wirklich auch, das ist jetzt hier nicht geskriptet oder sowas, aber ich finde es preislich sehr fair angesetzt.
Ey, aber das ist eigentlich auch ganz cool, weil also es ist ja eigentlich auch so ein Thema, du sprichst da ja nicht drüber, ne? Weil, ich weiß nicht, aber irgendwie, also ich hatte, und das meine ich
wir
auch
haben
ernst.
Wir haben uns doll gezankt.
Ja, wir haben uns schon darüber gestritten, weil, also ich finde, dass man irgendwie so gerade als jemand, der dann zumindest in dem Bereich in der Öffentlichkeit steht, wenn man das so ausdrücken möchte, kann ja schon schnell der Eindruck entstehen, okay, du willst halt die Leute abrippen. So, weil du hast halt quasi die Reichweite und du nutzt irgendwie die Reichweite dafür, um dein Produkt zu verkaufen. Und ganz ehrlich, wenn man es runterbricht, ist es ja auch exakt genau das. Und
ja, aber finde ich in eurem Fall wirklich nicht so. Also nochmal, ich muss mich da jetzt in keinster Weise irgendwie da erkenntlich zeigen. Habt ihr gar nicht nötig, aber es ist ja wirklich so, dass ihr ein gutes Produkt entwickelt habt und parallel da, wie soll ich sagen, lucky seid, das durch Reichweite vertreiben zu können. Aber es ist ja auf keinen Fall so, dass ihr jetzt hier irgendein die Reichweite für irgendwas Halbgares nutzt.
Das ist auch so, aber trotzdem, und ich geb die Debatte einfach mal in den Raum, und wir drei haben ja auch gerade ein Projekt am Laufen, wo das im Endeffekt genau das die gleiche Fragestellung ist. Am Ende ist ja so, gibt es ja auch sowas wie Margen und sowas, ne? Also wie viel verdienst du, wie viel musst du auch verdienen, weil du halt diverse Kosten und sowas hast und auch irgendwie vielleicht Mitarbeiter einstellen willst oder sonst irgendwas. Und also ich zum Beispiel merke halt, ich bin halt einfach auch kein guter Unternehmer wahrscheinlich, aber ich finde, das sind halt Fragen, die sind ja schon, wenn du das noch nie gemacht hast und da so neu reinkommst, dann fragst du dich ja schon, okay, wie viel Gewinn an einem Produkt ist denn gerechtfertigt und wie viel nicht?
Ja, spannend,
weil,
ne?
Das sind ja schon Fragen, die man sich stellen muss.
Voll, will, ja.
Und dann hast du dann auch so Sachen, die, wo weder Tobi und ich irgendwie vorher vom Plan gehabt haben. Also zum Beispiel, wenn du ein Produkt veröffentlichst, so ist es richtig. Man macht ja heute zum Beispiel auch viel so Rabattcode-Marketing oder sowas, ne? Wenn du das von vornherein mit einplanst oder sowas, dann musst du dein Produkt ja eigentlich schon, wenn du nicht miese damit machen willst, musst du dein Produkt ja dann im Vorhinein irgendwie teurer machen, damit du dann irgendwie dir das Rabattcode-Marketing leisten kannst. Machst du das nicht? Das sind alles so Fragen. Ich finde es schon nicht so einfach.
Und vor allem mit Sicherheit ploppen da noch 20 mehr Punkte auf, als man ursprünglich gedacht hat.
Ja, und ich meine jetzt auch vor allem, Tobi, ein großes Feedback war ja dann auch von vielen Leuten, damit haben wir natürlich gerechnet, dass sie das absolut scheiße finden, weil man damit ja quasi Öl in der Badewanne entsorgt und damit das ins Abwasser gelangt. Ja. Und das sind auch so Sachen, also wir haben uns im Vorfeld natürlich darüber Gedanken gemacht.
Ja gut,
und
aber halt jetzt mal, also direkt eine inhaltliche Frage dazu, habt ihr bestimmt dann auch irgendwie thematisiert oder so, aber es hat ja nicht jeder, der sein Rad im Hof wäscht, in Ölabscheider im Abfluss.
Natürlich nicht.
Ja, aber das, genau das, ja, pass auf, aber das finde ich jetzt, wird jetzt auch gleich wieder spannend, weil du als Privatperson, du kannst natürlich diese Meinung haben und die unterschreibe ich natürlich auch so, aber das kannst du ja als Unternehmen nicht kommunizieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Also du kannst ja dann nicht sagen, ja gut, aber das ist ja komplett so.
Also ich muss wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage, die ihr jetzt aufgemacht habt, ne? Ich betreibe seit zig Jahren Radsport. Den Punkt, den habe ich noch nie gehört.
Junge, aber das ist halt, wenn du im Internet sowas machst, dann hast du auf jeden Fall, also es waren viele Leute, die das geschrieben haben, und ich finde den Punkt ja grundsätzlich auch berechtigt. Weil ich meine, es ist natürlich scheiße, wenn Öl irgendwie ins Abwasser kommt. Aber jetzt könnte ich als Privatperson, Richard Weinsheimer, kann dann irgendwie sowas antworten wie, ja gut, also ich gehe natürlich davon aus, dass die meisten Leute halt ihren Antrieb gewachst haben, weil du willst ja auch nicht eine gesamte Badewanne mit Kettenöl verunreinigen.
Ja, und es wird Leute geben, die sagen, ja, dein Geschirr oder die Bratpfanne, wo du irgendwas Fettiges drin angebraten hast, das machst du ja auch mit Spüli in deinen Abfluss.
Aber das kannst du als Unternehmen nicht kommunizieren. So, weil du musst ja als Unternehmen im Endeffekt einfach sagen,
du machst deine eigene Sache damit nicht besser, sondern du machst mit anderen Sachen auch
richtig,
schlecht. Ja.
Richtig. Und ich finde das schon, also keine Ahnung, das sind also Fragen, daher hätte ich mich jetzt im Vorfeld auf jeden Fall nicht mit auseinandergesetzt. Und ja, keine Ahnung, ich finde es voll spannend. Mal gucken, wie das weitergeht. Und jetzt müssen wir erstmal Halterungen produzieren lassen.
Jetzt, genau, jetzt sind wir da dran, das irgendwie nachhaltig und effizienter irgendwie nachzuproduzieren. Das war jetzt so der erste Test, der ja wirklich sehr erfolgreich war. Und ja, also langfristig gesehen ist das halt auch eine Sache, wo wir mit unserer Unternehmung, wo wir zwei sind, halt einfach unabhängiger werden können.
Ja, und ist das irgendwie so geschützt oder so? Oder kann man das jetzt einfach nachproduzieren?
Nö, also da haben wir jetzt schon das zum Patent angemeldet.
Okay.
In jegliche Richtungen.
Ich wollte schon immer mal jemanden abmahnen.
Ja, genau. Ja, auch da war Felix super hilfreich, weil der hat schon auch für seine Sachen Patentanwalt an der Hand, der auch radfahraffin ist, der da sich in die Sache reinversetzen konnte und uns da super beraten hat. Von daher, genau.
Da lernt man auf jeden Fall echt eine ganze Menge. Ja, ich bin gespannt. Es macht auf jeden Fall Bock und mal gucken, was sich noch daraus entwickelt.
Mein Ziel habe ich an der Radrennbahn in Dings gesagt. Und zwar stand da so ein alter Bus von so einem Verein, weißt du, so RSV Dassow oder so war das, weißt du, wo die Kids mit zum Training gefahren worden sind. Und da stand dann der Handwerksbetrieb als Sponsor drauf oder der Steuerberater und so. Und dann habe ich gesagt, Richard, irgendwann schaffen wir es auch mal mit unserer Komduschenente auf so ein.
Ey, das wäre schon geil, so ein Nachwuchsteam. So ein Nachwuchsbus oder sowas mit Komduschen als Sponsoring.
Da gibt es auch designtechnisch mit so einer Ente, da kann man einiges machen am Trikot.
Ja.
Fände ich auch. Wir machen deutsche Tour de Tite mal. Machen wir mit Komduschen irgendwann. Und dann müssen wir uns nicht mal von einem Wettanbieter sponsern lassen. Das ist doch schon mal was.
Ja, cool. Also jetzt nicht nur Digitalkäse wie bei Radio RTW oder RTF YouTube, sondern auch ein echtes handfestes Produkt.
Richtig.
Ja.
Was zum Anfassen sozusagen.
Ja, finde ich cool.
So. Dann sind wir eigentlich soweit fertig für heute, oder? Ich muss noch meinen Motivationsspruch abliefern, aber ansonsten, oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt?
Ich hätte noch Werbung in eigener Sache. Der nächste Beitrag mit der ARD ist draußen, wo es um die Sicherheit im Radsport geht, kann man sich jetzt bei der Sportschau auf YouTube oder in der ARD-Mediathek angucken.
Und ich habe noch was aus der Service-Rubrik oder nachgereicht. Und zwar, wir hatten doch über die Gelsorten und was weiß ich geredet. Und die Marke, die es vor Nutrition gab, die hieß Maxim, die waren zu blau. Das wollte ich noch nachreichen. Und wer hat's erfunden? Das Energiegel, wurde uns auch berichtet. Die Braunschweiger Firma Squeezy. Das waren die allerersten mit einer gelartigen Konsistenz auf dem Markt für Sportnahrung, wo man sich dann eben Kohlenhydrate während des Sports in so Verpackungen, in so Gelverpackungen zuführen konnte. Und mir wurde auch tatsächlich eine Zahnpasta geschickt für Radsportler mit irgendwelchen Supplements.
Echt jetzt?
Ja, warte.
Also, gab es noch nicht mal diesen einen Läufer, Dieter Baumann oder sowas, der positiv getestet worden ist und dann gesagt hat, das war seine Zahnpasta, die verunreinigt war, und es hat sich jetzt irgendwie so Jahrzehnte später herausgestellt, dass da wohl doch was dran gewesen sein könnte?
Ja, also das hast du jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber kann ich auf jeden Fall die Geheimsache-Doping-Folge oder Serie zu empfehlen, ja. Sehr spannend und ja, im Endeffekt war auf jeden Fall die Zahnpasta sehr, sehr wahrscheinlich verunreinigt.
Also ja, in der Zahnpasta für Radsportler ist das Coenzym Q10 drin, Muscle Recovery Glutathion.
Ah, ja.
Für den Fokus irgendeine Liponsäure.
Würde man herrliche
Ashwagandha zum Relaxen. Herrlich. Also,
das ist komplett entspannt. Fängst direkt an zu lispeln, wenn du die Zähne geputzt hast. So, ich gehe jetzt schlafen. Wird dann mal schön weggeknackt. So, zum Abschluss. Ich habe heute keinen richtigen Motivationsspruch, sondern einfach was sich so herrlich als Wandtattoo eignet, was ich im Internet gefunden habe. Und zwar, der Giro ist wie ein Tiramisu. Süß, bitter und viel zu schnell vorbei. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.